herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fürchten Lehren Podcast. Ich bin Josh und wie immer mit dabei ist Maike. Hallo.
Hallo.
Und ja, wir sind jetzt so richtig nochmal zurück. Wir machen jetzt nicht mehr irgendwelche Sonderfolgen. Nein, wir gehen endlich wieder ins Unheimliche.
Yes, yes.
Aber bevor Maike uns erklärt, was uns diese Woche das Fürchten lehren wird, muss ich mal noch ein paar Shoutouts geben, weil wir haben einige Nachrichten bekommen.
Ja.
Es hat scheinbar was geholfen, dass wir bei Grabesstille zu Gast waren.
An der Stelle also nochmal danke für die Einladung.
Ja, vielen Dank. Vielleicht hat es auch einfach geholfen, dass wir jetzt im selben Raum sitzen und das hat einfach dazu geführt, dass mehr Leute zuhören.
Absolut.
Aber auf jeden Fall.
Sie stehen hier vor der Haustür mit Plakaten.
Genau, hinter den Fenstern so. Ja. Nee, genau, aber wir haben letzte Woche bei unserer, am Ende der Folge oder in Spotify quasi eine Frage gestellt. Und zwar haben wir gefragt, welche drei Filme würden auf eurer privaten Splatter der Night Fever laufen? Und da haben wir sogar mehrere Antworten bekommen. Eine, da war ich schon ein bisschen überrascht, weil die fing an mit Hi Yoshi und dann dieses kleiner 3-Herz-Emoji.
Oh, okay.
Ich würde gerne die folgenden Filme bei meiner oder auch einfach deiner privaten Splatterday sehen. Armee der Finsternis.
Okay.
Midnight Meat Train, in Klammern noch nicht gesehen.
Oh,
und
ja.
Und Terrifier 3.
Das klingt nach einer sehr, sehr geilen Nacht.
Ja, und dahinter stand dann Love, Alex.
Okay, Alex, also, du darfst nochmal in den Podcast kommen, du hast guten Geschmack.
Sehr gut. Ja, jetzt hast du es gehört und genau, wir hätten ihn auch letzte Woche einfach können fragen, aber da hätte er wahrscheinlich nicht dieselbe Antwort gehabt. Dann haben wir noch die Antwort von der Knirps und der schreibt Inside. Ich nehme an den französischen Interieur.
Oh, ja. Oh.
Dann Frankensteins Army.
Oh mein Gott, ich liebe den Film.
Oh, okay.
Oh.
Ich kenne den, glaube ich, nicht, aber das ist doch so ein Nazi-Zombies-Film, oder? So was in die Richtung?
Nein, der ist so viel besser. Der ist saugeil. Den habe ich mal bei einer Freundin versehentlich gesehen. Also wir wollten eigentlich was ganz anderes gucken und hatten den ausgeliehen. Ich weiß gar nicht, wie der im Korb gelandet ist. Wir hatten den in der Videothek ausgeliehen. Und wir gucken diesen Film und sie war vollkommen entsetzt. Oh mein Gott, was ist das? Ich war total hin und weg. Also, ich muss das haben, ne? Also, das ist, es ist ein bisschen im Style von Blair Witch Project, so Found Footage-mäßig.
Okay.
Und es sind russische Soldaten quasi, die im Zweiten Weltkrieg, ich glaube, es ist Zweiter Weltkriegszeit so ungefähr. Also, die sind auf jeden Fall unterwegs und müssen zu einem Hilfssignal, was gesendet wird. Und versuchen halt, diese Leute da rauszuholen. Und das Hilfssignal kommt aber aus so einem sehr ulkigen, fast komplett verlassenen Dorf, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob Leute vor Ort sind, aber wenn, dann sind es sehr wenige. Mhm. Und ja, dann rennen sie quasi in die Arme von Frankensteins Armee, in Anführungszeichen jetzt. Und diese Armee ist so geil. Das ist auch für die Videospiel-Nerds vielleicht. Resident Evil 8 wurde von den Machern dieses Films verklagt, weil ein Monster-Design geklaut wurde aus Frankensteins Armee.
Okay.
Und es war auch noch ein ziemlich, ziemlich geiles Monster-Design. Also, die Monster in Frankensteins Armee sind super geil. Großer Fan.
Okay.
Der Film ist ein bisschen albern und dämlich, aber deshalb macht er so viel Spaß.
Okay, ich glaube, den muss ich mir angucken.
Ja, unbedingt.
Also, ich glaube, der Knirps wird auch auf eine private Splatter-Day-Party eingeladen.
Wenn er einen Film mitbringt, darf er kommen, ja.
Und er meinte dann noch als drittes The Hills Have Eyes.
Oh, welcher?
Das ist jetzt die Frage, das hat er nicht dazu geschrieben. Die sind aber beide gut, auf ihre eigene Art. Also sowohl der Originalfilm als auch das Remake. Das Remake ist halt wesentlich brutaler und so ein bisschen higher production value. Der Einser ist aber sehr viel, also der Originale ist sehr viel verrotteter, so irgendwie einfach so, so real, was eine ganz andere Wirkung hat.
Ja.
Und zu guter Letzt, ich glaube aber, die Splatterday wird dir auch gefallen, von Anja. Die meinte, in meine Splatterday gehören Friedhof der Kuscheltiere,
okay.
Look Away, den kenne ich jetzt.
Ich wollte gerade sagen, das sagt mir jetzt nichts. Aber umso besser.
Es klingt irgendwie bekannt, aber ich kann nichts Genaues sagen. Und die Paranormal Activity-Reihe. Die an einem Abend, die stelle ich mir auch traumhaft vor, irgendwie so.
In einem Kino mit einer Splatter-Day-Community sind die bestimmt großartig. Nicht wirklich voll mit Splatter, aber super unterhaltsam, garantiert.
Ja, ich glaube auch, ganz genau. Also nur da braucht man, glaube ich, mehr als einen Abend inzwischen. Ich glaube, da gibt es inzwischen.
Ja, oh Gott.
Wenn man noch dazu nimmt, hier, dann gibt es ja noch Paranormal Activity Tokyo Nights,
ja.
Der ja nicht offiziell eine Fortsetzung ist, sondern in dem die Hauptcharakteren aus dem ersten zwar überlebt, nach Tokio geht und dann von einem Auto überfahren wird und dann den Fluch an jemand anderes abgibt. Das ist eigentlich mehr so Spin-off und ja. Aber auch, also nicht offizielle Fortsetzung, aber die haben offiziell die Rechte. Also es ist schon, es ist, und ja, und dann gibt es ja inzwischen dann noch so viel. Es gab nicht bald ein neuer oder kam gerade einer?
Oh Gott, da fragst du mich jetzt was.
Also das kann auf jeden Fall gut sein, aber genau.
Ich habe
also
ein bisschen den Überblick über die Reihe verloren, muss ich dir ehrlich sagen.
Ich habe viele davon hier auf DVD, aber ich auch, ich weiß es nicht genau, ob ich alle habe, ich glaube nicht. Genau, aber deshalb vielen Dank an euch drei für eure Nachrichten. Und wir stellen jede Folge irgendeine Frage unten. Und wenn es was ist, wo wir dann gute Antworten bekommen, dann lesen wir das auch vor. Also wartet mal ab, was diese Folge unter der, diese Woche unter der Folge steht. Ich kann es euch noch nicht sagen. Vielleicht frage ich einfach am Ende der Sendung Maike nach einer Frage, die sie den Zuhörer stellen
soll. Ach du meine Güte.
Werf sie unter den Bus. Wer weiß.
Sehr freundlich.
Vorbereitet habe ich sie nicht drauf, aber Nein. Jetzt weiß sie ja Bescheid. Du hast sie jetzt, wie ich uns kenne, wahrscheinlich 2 Stunden Zeit, dir was zu überlegen. Ne? Mal gucken, vielleicht vergesse ich es bis dahin auch schon nochmal und schreibe einfach irgendwas drunter. Aber genau, und dann noch einen kurzen Shoutout. Wir haben noch 2 sehr liebe Nachrichten bekommen,
ja,
wo wir auch kurz einen Shoutout geben wollen. Das ist einmal von Tsuki Furu auf Instagram. Die hat uns einen Film empfohlen, von dem wir jetzt noch nie gehört haben, aber es ging um die Eroguro-Folge, also wahrscheinlich wird es ein krasser sein. Naked Blood, der ist wohl auch auf YouTube, also wenn ihr mal Interesse habt, wir konnten noch nicht reingucken, haben es aber auf jeden Fall vor.
Steht auf unserer Liste.
Ja. Und dann kommt da irgendwann eine Sonderfolge oder wenn wir Gore-Staffel 2 machen irgendwann.
Ja, so allmählich sieht es wirklich danach aus, als müsste man eine 2. Gore-Staffel machen, weil irgendwie so viele nachträgliche Vorschläge noch reinkommen.
Es gibt einfach viel und dann haben wir noch eine E-Mail von der Sabine bekommen. Die war einfach nur super lieb. Und
ja.
Das ist auch, wir haben sehr viele Zuhörer, die eigentlich gar keine Horrorfans sind.
Ja, oder so, die Filme nicht schauen können. Die, die spezifisch sagen so, eigentlich ist es interessant, aber ich kann das nicht haben, wenn es dann wirklich läuft.
Genau, und so ist bei Sabine auch. Ihr Mann liebt Horror, sie kann keine Horrorfilme gucken und sitzt die ganze Zeit nur unter der Bettdecke. Sie freut sich, dass sie jetzt dank uns mit ihrem Mann reden kann. Also ich würde sagen, wir haben hier eine Beziehung gerettet.
Okay.
Genau, nee, aber deshalb, das freut uns auch wirklich. Also
ja,
schreibt
sehr.
Uns Nachrichten. Wir geben euch dann auch einen Shoutout auf jeden Fall, weil wir freuen uns über jede Nachricht sehr. Also wirklich, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr wir uns über all diese Nachrichten gefreut haben.
Ja, und vor allen Dingen auch immer, wenn die Leute dann erzählen, okay, ich habe euren Podcast gehört und ich habe tatsächlich was gelernt. Wie so, oh mein Gott! Wow! Ja,
also das sind immer die Sachen, wo wir denken, wow, tatsächlich, wir machen tatsächlich was Sinnvolles hier. Ein bisschen.
Es funktioniert. Ja. Und es funktioniert sogar so, wie es soll.
Es ist Wahnsinn. So, dann aber apropos Lernen. Maike, was wird uns denn diese Woche das Fürchten lehren?
Ja, also nach längerer Abstinenz hier schließen wir jetzt mal wieder an unser Puppenthema an, ne? Und beschäftigen uns. Wir waren mit den besessenen Puppen tatsächlich noch gar nicht fertig. Also wir hatten den Robert, ja. Aber das ist ja auch nicht die einzige besessene Puppe auf der Welt.
Wir hatten auch die Annabelle schon.
Wir hatten auch die Annabelle, stimmt. Aber das sind auch nicht die einzigen beiden. Es gibt tatsächlich
mehr. Gibt es noch eine dritte? Genau. Nee, wir werden jetzt also diese Folge, also vielleicht kommen noch andere Puppenarten, ne? Aber wir fangen mal an und gucken mal, wie weit wir kommen mit allen weiteren besessenen Puppen. Jetzt einfach so, wenn wir so einen Fluch auf uns ziehen, dann einfach richtig, indem wir einfach alle einmal name-droppen, uns drüber lustig machen und dann verflucht werden.
Machen wir das ja nicht lustig. Ja, gleich mal hier Schadensbegrenzung betreiben.
wie war das? Bei Robert haben wir uns doch schon vorab so quasi vorgestellt und entschuldigt.
Ja,
ne?
Na gut. Sicher ist sicher.
Genau, ist ja auch gut so. Deshalb, falls wir diese Woche nochmal über dich sprechen, hallo Robert, wir meinen es nicht böse.
Genau.
Ne? Gut.
Nee, aber wir fangen erstmal so ein bisschen allgemeiner an und zwar, wenn ich das recht in Erinnerung habe, wir haben zuletzt aufgehört mit diesen Nagelfetischen aus dem Kongo-Becken.
Stimmt, die nichts mit verrückten Pornofilmen zu tun haben, ja. Der Nagelfetisch, genau.
Wo der 11-jährige Junge in dir immer anfängt zu grinsen, ne? Ich sehe es schon. Ja, aber genau, wir haben also diese Idee davon, dass Geister oder Mächte sich in einer Puppe absetzen können, dass das eben keine Idee ist, die es nur in einer europäischen Kultur gibt oder nur in spezifischen Kreisen, sondern dass das wirklich so eine allgemeine Verbreitung ist. Und das ist mit diesen Fetischfiguren so, das gibt es bei den Kachina-Puppen der Hopi, die eben auch diese kleinen etwas abstrakter aussehenden maskierten Püppchen haben und die stehen dann jeweils auch für einen Geist, der in ihnen wohnt. Das habe ich jetzt ein bisschen vereinfacht dargestellt, aber so, that's the gist of it, also so ungefähr funktioniert's. Und es ist halt schon eigentlich ganz interessant, dass irgendwie kulturübergreifend das Verständnis da ist von, wenn es Geister gibt, können die in Puppen wohnen. Ja, das spricht gar nichts dagegen. Das scheint der beste Platz zu sein. Und dann habe ich...
Wahrscheinlich halt so ein bisschen auch, weil Puppen halt menschenähnlich sind, ne?
Ich glaube tatsächlich also, auch.
Dann fühlt sich so ein Geist wieder wie zu Hause quasi, jetzt mal ganz doof gesprochen. Wär mal meine Theorie. Ich meine, ja, man kann auch einen Geist, kann sich auch in so einen Stein setzen, aber da hat man halt nicht so viel Spielraum wie in einer Puppe.
Ich glaube auch, weil man Geistern, egal ob man jetzt annimmt, dass der Geist eine eigene Entität ist oder dass der Geist ein verstorbener Mensch ist, aber wir nehmen zumindest an, dass er irgendwie eine menschenähnliche Intelligenz hat und dass er dann in einem menschenähnlichen Körper sitzen soll, macht tatsächlich viel Sinn. Ja. Das würde ich unterschreiben.
Und wir haben ja schon besprochen, dass manche Puppen einfach so gruselig aussehen, selbst wenn sie nicht verflucht sind, denkt man es.
Also ich habe einen kleinen Bericht gelesen darüber, was mit den unheimlichen Puppen, was es da so auf sich hat. Und da wurde unter anderem dann auch gesagt, dass eigentlich ganz interessant ist, diese Idee der bösartigen Spielzeugpuppe wurde in Hollywood besonders dann beliebt, als man festgestellt hat, wir sind jetzt technologisch so weit entwickelt, dass die Puppe auch mal halbwegs realistische Bewegungen durchführen kann. Mhm. Und ab diesem Zeitpunkt war das quasi ein Selbstläufer. Weil ab da hast du gemerkt, okay, das klappt richtig gut, das möchten wir immer, immer wieder einsetzen. Das erste Beispiel, was ich dafür gefunden habe, ein frühes Beispiel, was ich persönlich jetzt nicht kenne, ist Todd Browning's The Devil Doll von 1936 sogar.
Ja, der, so habe ich schon davon gehört, auch noch nicht gesehen. Todd Browning, natürlich der Regisseur von Dracula aus 1931 und von Freaks, zwei Jahre später oder so. Mhm. Also ein großer Regisseur, der leider dann ganz schnell abfiel, weil er irgendwie nicht, und dann hat er noch The Devil Doll in 36 scheinbar auch gemacht. Also er hat immer noch ein paar Filme gemacht, aber kam auch so Richtung Poverty Row, also schlechtere Studios und weniger Budget. Ich glaube, da ist aber die Puppe noch nicht so richtig beweglich. Also da...
Nee, also du siehst, dass die Frühphase immer noch so ein bisschen, ich möchte jetzt nicht Stop-Motion sagen, weil das ist was anderes, aber dass es immer noch ein bisschen behelfsmäßiger ausfällt. Was ich kannte, wo ich jetzt leider nicht mehr weiß, von wann es ist, war aus der Twilight Zone gibt es auch eine Folge über The Living Doll.
Ja, ist auf jeden Fall 50er Jahre dann.
Ja, also da sieht man nämlich auch noch, dass die Puppe macht zwar Bewegungen, aber du siehst halt schon, dass das ist noch nicht mit heute vergleichbar halt, auf keinen Fall.
Genau, bei Twilight Zone muss man aber auch dazu sagen, das war eine Fernsehsendung aus den 50ern, das heißt, da war nochmal ein ganz anderes Budget dahinter.
Stimmt.
Und die hat auch ganz viel gearbeitet mit Sachen, die man nicht sieht und halt so mehr der Idee als tatsächlich jetzt gruselige Puppen, die auf dich zugerannt kommen oder so.
Ja, absolut. Dann habe ich darüber, also über dieses, ja, Hollywood hat diese Puppen da für sich eingenommen und sowas, habe ich eine andere Sache gefunden, die ich persönlich super unterhaltsam finde, nämlich, es gibt also diese ganzen Horrorfilme und durch die Horrorfilme ist jetzt die Idee der besessenen Puppe auch in den Köpfen der Menschen verbreitet. Jeder hat jetzt so ein Konzept davon, was eine Horrorpuppe eigentlich so macht und was das bedeutet, eine vom Geist besessene Puppe vor sich zu sehen. Dann hat sich dafür ein Absatzmarkt entwickelt. Okay. Besessene Puppen kannst du jetzt über eBay, Amazon und Etsy kaufen. Und
wir haben eine hier.
Nein, oh Gott. Die können wir
dann verlosen an uns.
Und zwar, dann habe ich mir also diesen Absatzmarkt mal so ein bisschen angeschaut, weil ich dachte, wirklich? Und ja, wirklich. Der Regel des Kapitalismus, wenn du etwas kaufen willst, kannst du es kaufen. Und es ist hier tatsächlich auch so, dass diese besessenen Puppen wohl erstmal grundsätzlich so einen Anreiz mitbringen, weil sie haben etwas, das normale Puppen nicht haben. Wenn du eine besessene Puppe kaufst, sieht die ja nicht anders aus, unbedingt jetzt, als eine normale Puppe. Klar, vielleicht ein bisschen älter, vielleicht hat die irgendeiner hinterm Schuppen gefunden und hat gedacht, ach, als besessene Puppe kriegst du die noch weg. Aber von dem Kaufreiz her ist das Interessante an der besessenen Puppe, dass sie eben eine Hintergrundgeschichte mitbringt. Du kaufst nicht einfach nur eine besessene Puppe und es heißt, ja, da ist ein Geist drin, sondern du wirst meistens noch darüber unterrichtet, da ist der Geist drin eines 5-jährigen Mädchens, das auf grausamste Art und Weise im Wald verstorben ist. Also es gibt immer irgendwie noch eine Erzählung mit dabei. Mhm. Und meistens ist es auch nicht nur die Erzählung, meistens gibt es auch noch einen Beweis. Es gibt irgendwelche irgendwelche Messungen, irgendwelche Aussagen von paranormalen Ermittlern, die dann nochmal gesagt haben, ja, die Puppe ist wirklich, wirklich ganz schlimm. Das heißt so, du hast irgendwie diese eigentlich ziemlich fantastischen, aber irgendwie auch bemüht objektiven, in großen Anführungszeichen, Eigenschaften einer besessenen Puppe, die erfüllt sein müssen, bevor sie wirklich auch interessant wird für Käufer. Das heißt, die Käufer sind tatsächlich nicht daran interessiert, wie die Puppe aussieht. Das ist ziemlich egal. Es geht um diese anderen Fakten drumherum.
Also es gibt ja auch mindestens einen Händler auf eBay, der mehrere Puppen verkauft, weil der hat alle denselben Hintergrund. Ich habe jetzt gerade einfach mal, also es ist tatsächlich, wenn man bei Google auch nur Possessed Dolls eingibt, also vielleicht auch, weil mein Handy natürlich immer zuhört und jetzt einfach gehört hat, was du gesagt hast. Also ich habe nur Possessed Dolls eingegeben und dann kamen direkt schon Vorschläge wie on Amazon kaufen. Und dann kam auch als erster Vorschlag, ich glaube, es war sogar Anzeige, war halt dann eBay. Und jetzt bin ich hier bei eBay und dann haben wir hier Harmony, eine negative Spukpuppe. Dann tatsächlich zwei Monster High Puppen, wo dann einfach nur steht, Monster High Doll Puppe River Sticks Haunted. So, ja. Ganz klassisch. oder hier haben wir sogar die Spukgeisterschiff-Puppe, Spukgeisterpuppenschiff Elsie Granger, sehr aktiv.
Das ist auch schön.
Und dann, okay, erzähl mal weiter, aber ich finde das richtig toll. Also.
Ja, die Parameter sind halt sehr interessant, ne? Was dann immer so alles mit angegeben wird, was irgendwie die Puppe interessanter zu kaufen machen soll, wo ich mir denke, wenn das in einem Horrorfilm wäre, würden wir den Protagonisten anschreien, dass das Dümmste ist, was er tun kann, sich jetzt so eine Puppe zuzulegen. Und das sind aber genau die Sachen, die die Käufer halt haben wollen unbedingt. Also ich hatte mir von Kate Blower oder Cut Blower, ich bin mir nicht sicher, wie man sie ausspricht, die hatte einen besessene Puppen-Online-Shop. Und der war irgendwie zuerst auf Etsy und ich glaube, die hat jetzt eine eigene Website inzwischen. Ich muss nochmal nachschauen, aber wir können es in den Quellen ja auch verlinken. Mhm. Und bei denen habe ich mir das ein bisschen angeschaut, weil die wohl auch mal ein Interview gegeben hat dazu, was sie am ehesten verkauft und was bei den Kunden am besten ankommt. Und das Lustige ist, ihre Feststellung war, dass die Kunden halt auch am liebsten Puppen kaufen, in denen weibliche Geister wohnen. Anscheinend, wenn es schon bespukt sein muss, dann aber wenigstens von einer Frau.
Jetzt mal, du, vielleicht kommt das noch, ich will jetzt nichts vorwegnehmen, aber hat sie denn erzählt, wie sie an diese Puppen kommt?
Nee.
Also, ich meine, es kann ja sein, dass es da ein paar besessene Puppen gibt, aber jetzt so, tötet die Leute und steckt die in die Puppen, um die zu verkaufen? Oder
wir sind nicht bei Five Nights at Freddy's.
Wie kommt man an so, also vor allem so viele besessene Puppen, dass man da einen Online-Shop draus machen kann?
Das frage ich mich ehrlich gesagt auch.
Also alle... Vielleicht sollten wir mal versuchen, die für ein Interview zu gewinnen.
Ja, können wir mal gucken, ob also, wir sie nicht irgendwie, wenn man sie anschreibt, ob sie da nicht nochmal ein bisschen was an Rückmeldung gibt.
Ich gucke das mal nach. Ich versuche da mal in Kontakt zu treten. Und natürlich an alle Geisterpuppenverkäufer, die uns gerade zuhören, wenn ihr noch Sponsorships sucht, ne? Also wenn, nee, umgekehrt.
Andersrum.
wenn ihr uns sponsern wollt, ne? Wir machen gerne Werbung für euren Geisterpuppenshop.
Ja, tatsächlich. Es ist es halt. Auf ihrer Website habe ich mich so ein bisschen umgeschaut und das ist auch sehr lustig, weil wirklich zu jeder Puppe, wie gesagt, ist erstmal eine lange Hintergrundgeschichte immer mit angegeben und das ist immer so ihre eigene Ermittlung. Also sie übernimmt nicht die Geschichte von jemand anders, sondern da steht auch immer explizit dabei, sie hat sich jetzt mit der Puppe quasi beschäftigt und guckt jetzt, welcher Geist wohnt da überhaupt drin, wie würde sie diesen Geist charakterisieren. Mhm. Und dabei steht genauso, wie jetzt auch gerade eben mit dem Active Haunted und so weiter, da steht immer dabei, wie aktiv sind denn die Geister. Mhm. Das scheint auch sehr, sehr wichtig zu sein. Ich meine, klar, wenn ich jetzt irgendwie 50 Euro für eine verspukte Puppe bezahle und die Puppe aber nie was macht, außer einmal an einem Sonntag im Jahr, würde ich wahrscheinlich auch denken, das Geld hätte ich besser woanders investiert. Also zumindest, wenn ich jemand bin, der dieses Spukige in seinem Haus haben will.
Ja.
Dann steht noch dabei, abgesehen davon, dass ob die Geister aktiv sind oder nicht, es wird quasi so ein bisschen kategorisiert, was die Art von Spuk ist, die zu erwarten ist. Und da gab es ganz faszinierende Dinge. Es gab Beschützergeist, wo ich mir dachte so, okay, so eine Puppe würde ich mir zulegen, das klingt nett. Solange sie halt mich beschützt und nicht irgendwie meine Topfpflanze oder meine Katze oder sowas. Mhm. Und ich dann eventuell drunter zu leiden habe. Etwas beunruhigender war Beobachtergeist. Also,
gut, ist ja auch so ein Fetisch. So,
Ja, manche mögen das, aber okay. Dann gab es dann schon eher so das klassische komische Träume. So, oh, das klingt eher in der Horrorsparte. Und dann gab es so für mich vollkommen perplex Feenenergien.
Was?
Oh.
Und ich bin mir nicht sicher, ich glaube nicht, dass damit diese, dass nur rein diese positive Idee von einer Fee gemeint ist, wie wir heute, wenn wir dann denken, ah, das sind die kleinen Mädels mit den hübschen Blütenklamotten und den Libellenflügelchen, sondern ich glaube, Feenenergie ist auch so ein bisschen in die Richtung gemeint, dieser Aberglaube von chaotisch und zieht dich in Schwierigkeiten rein und sowas. Also ich könnte mir sowas irgendwie vorstellen.
Ja,
aber
okay.
Es war ehrlich gesagt auch nicht wirklich erklärt. Okay, es war einfach nur.
Es war sowas, was man eigentlich weiß, wenn man ja. in dem Business sich bewegt.
Ja, so fühlte es sich
dann,
an.
Dann kennt man das.
Ja. Die Preise variieren auch ein bisschen. Also das scheint auch immer davon abhängig zu sein. Ich meine, zum einen, in welchem Zustand die Puppe ist, wie groß die Puppe ist, weil auch da, es gibt größere und kleinere.
Aber eine Frage, in welchem Zustand, also ist das dann, also jetzt ganz ernst gemeinte Frage, auch wenn sie irgendwie sehr doof klingt, aber also wenn die so sehr abgenutzt ist, sehen die ja viel gruseliger aus. Sind die dann dadurch mehr wert oder ist es wirklich so, am besten OVP-Geisterpuppe, die dann quasi noch im Originalkarton steht?
Im Originalkarton sind keine, habe ich keine einzige Puppe gesehen, muss ich jetzt dazu sagen. Das heißt, du hast immer ein paar
Geister kommen ja nicht durch Plastik.
Ja, absolut. Das hat bislang noch jeden Geist aufgehalten.
Ja.
Was ich gesehen habe, war, dass die Puppen halt durchaus so ein paar Nutzungsspuren haben, aber es sind immer noch Puppen, die du auch einfach als Puppe gebraucht bei eBay so verkaufen könntest. Also es sind nicht wirklich diese komplett abgewetzten, wo du dir denkst, wo hat man die denn gefunden? Oder diese John Oliver-Dinger, die da am Strand liegen, die wirklich Albträume bescheren. Es waren ein paar Puppen dabei. Ehrlich gesagt, für mich sah es einfach aus wie eine stinknormale Puppe. Also wenn jetzt nicht besessene Puppe neben dran gestanden hätte, hätte ich gar nicht gewusst, warum der Preis so hoch ist.
Okay.
Also da ist irgendwie auch, wie gesagt, es sind auch ein paar größere Puppen dabei, ein paar kleinere Puppen dabei. Ich hatte, als ich geschaut habe, das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her, dass ich geschaut hatte, war glaube ich sogar noch vor unserer Pause.
Okay.
Aber als ich geschaut hatte, war wirklich von allem so ein bisschen was dabei. Und es war nicht so ganz klar, okay, ich meine, in gewisser Weise tut das was für die Authentizität, dass du halt nicht das Gefühl hast, okay, diese Shop-Besitzerin ist einfach einmal in die nächstbeste Puppenfabrik und hat gesagt, was habt ihr über, ich nehme den ganzen Sack. Und dann habe ich lauter Puppen, die gleich aussehen. Sondern es war wirklich, das sieht aus wie jemand, der diese Sachen sammelt und der vielleicht von allen möglichen Orten, von allen möglichen Marken irgendwie mal was vorbeigebracht bekommt.
Mhm.
So in die Richtung tendiert ist. Die Preise, wie gesagt, variieren. Ich habe von dem, was ich überblicken konnte, war so 50 Euro rum, war so das günstigste und bis 150 Euro ging es rauf.
Also hier bei eBay waren teilweise für 20 Euro drin, aber ich weiß auch nicht, wie haunted die tatsächlich sind und ob das halt mit Bieten ist und das quasi nur der Mindestpreis ist.
Man muss auch dazu sagen jetzt, dass hier ist halt auch der Online-Shop von der Frau Blower, also es kann gut und gerne sein, dass es sehr viel teurere und sehr viel günstigere Puppen gibt.
Okay, ja, verstehe.
Und was eben auch noch lustig ist, die Besitzerin des Shops scheint eben wirklich auch selbst in diesen esoterischen Kreisen stark bewandert zu sein, weil die paranormalen Untersuchungen, die man machen muss, um eine Puppe als besessen zu klassifizieren, führt sie alle selbst durch. Und dann gab es auch irgendwie so, ich weiß nicht mehr, ob das ein Foto war oder ein Bericht, ich erinnere mich nicht mehr genau, aber es gab auf jeden Fall dieses EMF-Meter, mit denen man dann so die elektrischen Schwingungen misst und sowas. Also es wurde wirklich bemüht, das nach dieser paranormalen Wissenschaft irgendwie zu belegen, dass da wirklich ein Geist drin sitzt. Also okay, das scheint echt eine ernstzunehmende Angelegenheit zu sein für Leute, die so eine Puppe haben wollen. Mhm. Dass sie dann sagen so, okay, zeig mir erstmal die Papiere der Puppe, wie das so bei Rassekatzen und Hunden und so ist.
Genau.
Also.
Oh mein Gott.
Ja, also es ist halt, irgendwo macht es schon Sinn, weil ich meine, theoretisch, man könnte dir ja jede Puppe als besessen verkaufen, wenn man einfach nur sagt, ist ein Geist drin.
Ja, vor allem, wie gesagt, man geht ja nicht davon aus, dass das nur die gruselig aussehenden sind, sondern wirklich jede. Ich könnte jetzt hier irgendeine Puppe rausziehen und sagen, hier, guck mal, die ist besessen. Kauf die.
Mhm. Exactement.
Nee, dann muss ich schon vorher auch noch die Dokumente dazu fälschen.
Ja, das ist so, das ist der Zyniker in mir, der dann irgendwie liest, was für ein Aufwand betrieben wird, um diese Puppen als besessen zu klassifizieren und der sich dann denkt so, aber trotzdem können wir das alles einfach erfinden. Ne? Also es gibt nicht wirklich, für Leute, die sowieso schon Zweifler sind, gibt es nicht wirklich einen Weg zu beweisen, dass die Puppe besessen ist, weil das Problem ist auch, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Puppe bestelle und da heißt es ja, die Puppe beschert komische Träume oder die Puppe beobachtet. Und ich glaube nicht unbedingt dran, aber dann habe ich die Puppe hier und dann habe ich komische Träume und ich fühle mich beobachtet. Dann muss das nicht mal zwingend an der Puppe liegen. Dann kann es auch so eine selbsterfüllende Prophezeiung sein,
ja,
dass mein Hirn jetzt einfach diese ganzen Dinge irgendwie so unterbewusst abgespeichert hat und immer wieder heraufbeschwört. Das heißt, wenn ich nicht dran glaube, dass Puppen besessen sein können, wird mich so eine Puppenseite wahrscheinlich auch nicht davon überzeugen.
Ja, das stimmt. Hier, ich habe jetzt gerade mal einfach, ich liebe ja so, während du redest, dann noch so ein bisschen
was anderes selbst zu machen,
anzugucken. Nee, selbst in das Thema reinzugehen. Ich habe jetzt zum Beispiel auf eBay gibt es gerade den Jaspis, eine positive Spukpuppe.
Oh.
Die sucht eine neue Familie.
Süß.
Und da ist dann zum Beispiel auch, dass der hat den bekommen von bei einem Wicker in Prag, bei einem Wicker-Treffen in Prag. Und der vorherige Besitzer, der hatte den im Schrank und hat gar nicht gemerkt, dass der besessen ist. Der ist halt immer mal wieder runtergefallen, aber dann war's. Und wenn sie aber so Ouija-Sessions oder Spirit-Box, kenne ich jetzt nicht, ich weiß nicht, Geisterbox-Sessions, keine Ahnung. Also wo man halt mit Geistern redet, solche Sessions machen, dann redet er auch sehr viel.
Ja.
Erwähnt das Datum 1829, gefolgt von den Worten Mutter, Kreuz, Pistolenfeuer, Rauch, kommen, der, Hügel, meine Industrie. Und deshalb haben sie das Gefühl, dass Jasper wahrscheinlich mal ein Tragic Family Loss erlebt hat. Und ja, also so, das ist schon dann wirklich eine Backstory und alles. Ja. Und man kann es ja dann auch selber nachspielen. Also es gibt dann bestimmt auch viele, die dann ein Ouija-Board benutzen und mal gucken.
Ja, ich wollte gerade sagen, das klingt sogar nach einer ziemlich, nach einem interessanten Zeitvertreib, weil das ja ist, wie sich so ein Geisterfreund nach Hause einladen und dann über Ouija-Board erstmal fragen, wie es dem so geht.
Ja.
Und wo er herkommt und was er so macht. Wenn er denn gewillt ist, mit dir zu reden. Wie wir bei unserer Halloween-Folge gemerkt haben, habe ich ja nicht unbedingt Glück mit Geistern, die über Ouija-Board mit einem reden wollen.
Ja, aber, die sagen zwar Hallo, aber wollen nicht wirklich reden. Ja.
Bist du da? Nein. Willst du reden? Nein. Das ist okay.
Gut. Ach, ja. Das übrigens für alle, die fragen, wovon redet sie? Guck mal bei die Podfluencer, da haben wir eine Special Halloween-Folge gemacht und an Halloween, also 31. Da findet ihr die. Hört genau da mal rein, da sind wir mit am Start.
Ja, aber so, das war so mein kleiner Ausflug in die Welt des Spuks, der auch für zu Hause erwerblich ist. Ich habe zumindest nicht wirklich ein Interview von jemand gefunden, der gesagt hat, ich kaufe mir solche Puppen und sammle die. Es gab wohl einen, der aber auch als Paranormal Investigator unterwegs ist. Und der hat natürlich dann einen ganzen Haufen von diesen Puppen sich zugelegt. Und so, ja, aber das würde ich jetzt unterstellen wollen, kommt mit dem Beruf auch ein bisschen. Also,
aber jetzt, also der so wirklich, der dann sagt, ja, das sind meine verfluchten Puppen, die stehen hier im Schrank und ich rede mit denen und so.
Ja,
oder, okay,
ja, also schon so in die Richtung wirklich, er versucht, diese spirituelle Seite in sein Leben zu bringen quasi. Und
er,
das ist,
er versucht,
natürlich,
die Warrens nachzumachen.
Ja, de facto schon so ein bisschen. Ich glaube, es stand nicht dabei, welche Puppen er denn jetzt genau zu Hause hat. Aber es klang jetzt auch nicht, als hätte er so eine Annabelle-Puppe daheim, die man echt wegschließen muss, sondern eher das ist vielleicht ein blöder Vergleich, aber so wie andere Leute sich Duftkerzen nach Hause stellen, damit man so eine gewisse Vibes zu Hause hat. Mhm. Und ich kann mir halt vorstellen, dass das so ähnlich bei ihm funktioniert, dass er sagt, er nimmt sich eben jetzt diese besessenen Puppen als Dekoration einerseits, aber auch wirklich so von wegen, ich lade einen ganzen Haufen Bekannte und Freunde nach Hause ein und das hat eine bestimmte Grundstimmung dann auch. Und dann stelle ich die eben in ein Puppenzimmer, ein designiertes Puppenzimmer.
Okay, ja. Also es ist auf jeden Fall ein bisschen creepy, ist,
ja,
aber ich meine, jedem seine Hobbys, ne? Mm. Aber ja, schade, dass es keine Interviews gibt von so Privatsammlern, weil also der Markt ist ja scheinbar da.
Ja.
Aber ich habe jetzt auch noch von niemand gehört, der gesagt hat, ja, und hier, übrigens, wir sind jetzt hier im Schlafzimmer und da hinten steht meine besessene Puppe, die ich mir neulich gekauft habe.
Die schaut mir nachts immer beim Schlafen zu, das finde ich ganz angenehm.
Aber jetzt muss ich mal nochmal, ich muss das mal nochmal abklären. Ich habe ja einen Kumpel aus Amerika, mit dem ich auch schon mal einen Horror-Podcast gemacht habe und seine Frau sammelt gruselige Puppen. Ich muss den mal fragen, ob die auch eine besessene Puppe haben, weil Ja. Soweit ich weiß, sammeln die aber nur, die haben dann auch eine Annabelle-Puppe.
Ach ja, so eine Nachmache.
Genau, und halt so auf diese Art, aber halt eher gruselige Puppen und jetzt nicht, er hat mal nicht gesagt, besessene Puppen. Ich habe in dem Haus ein paar Tage geschlafen und ich wurde nicht besessen. Also,
du bist ein Freund der Puppen, das ist dann okay.
Okay, ja. Gut, aber sehr spannend. Hast du jetzt noch berühmte oder hatten wir die eigentlich schon und da gibt es jetzt nicht mehr
nein,
viel?
Nein, tatsächlich, es gibt noch so, Wikipedia sei Dank, aber es gibt noch ein paar bekanntere besessene Puppen. Das erste, was ich persönlich sehr, sehr putzig und sehr witzig fand, ehrlich gesagt, ist Letta the Doll.
Okay, also wie Brief.
Nein, oder? Also fängt an wie Brief, hört aber auf A auf und nicht auf
okay,
ER.
Okay, also so ein bisschen schwedisch angehaucht.
Der Name erklärt sich gleich, weil der Besitzer
aus
der
Ikea.
Der Besitzer der Puppe hat schon einen gewissen Humor. Der Besitzer ist Kerry Walton aus Brisbane, der wohnt in Australien also und der hat wohl diese Puppe 1972 in einem verlassenen Haus gefunden. Und hat sich die angeguckt und diese Puppe, muss man schon sagen, dass die hat so ein bisschen das Aussehen von diesen Wahrsagerpuppen vom Karneval, quasi in die Richtung, also von den Gesichtszügen zumindest. Das ist schon eine komplette Gliederpuppe, ich glaube aus Holz, bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Und er hat sich diese Puppe also angeschaut, die offensichtlich ziemlich mitgenommen war und die auch so ein bisschen gruselig aussieht und hat gesagt, ich taufe sie Letta Me Out. Und deshalb ist es Letta the Doll.
Oh mein Gott, das ist ja schon ein bisschen gemein, aber ich sehe die Puppe, ja, ich weiß, was du meinst.
Ja, also deshalb sage ich so, der Kerry hat da schon so einen gewissen Spaß dran. Vor allen Dingen, was ich auch ein bisschen gemein fand, ich dachte dann wenigstens, Letta ist eine Frau, aber Kerry sagt, nee, Letta ist ein Junge. Und ich so, oh, das macht mich noch mehr durcheinander, aber okay.
Aber warum tauft er den denn? Fragt man die normal nicht nach dem Namen? Und
Carrie nicht. Carrie hat sich gedacht, das ist meine. Also ich glaube auch, er hat die zuerst gefunden, die Puppe, hat der einen Namen gegeben und hat danach festgestellt, oh, da ist ja jemand drin. Und dann war aber der Name schon festgelegt und er fand den wohl selber witzig und dann wurde der auch gelassen.
Ja gut, ist ja wie, wenn man einen Hund kauft, wo man den Namen nicht mag und dann nennt man den auch einfach.
Ja, genau.
Geht mit einer Gruselpuppe bestimmt genauso.
Also ich meine, was will die Gruselpuppe machen, ne? Ein Messer ziehen? Sei nicht albern. Na, aber so Letta hat verschiedene übernatürliche Kräfte, unter anderem eben auch eine in Anführungszeichen Präsenzkraft. Das bedeutet, wenn Tiere in seine Nähe kommen, dann reagieren die verstört und wollen nicht so wirklich was mit der Puppe zu tun haben. Und der Kerry war auch schon öfter mit der Puppe im Fernsehen, weil er eben behauptet, die Puppe kann sich von alleine bewegen. Die Puppe verschiebt manchmal einfach Sachen in seinem Haus oder hinterlässt irgendwo Schrammen in der Wand.
Ja, gut.
Also ja, Letta scheint schon irgendwie echt entweder innendekoratorische Ambitionen zu haben oder einfach sehr unzufrieden zu sein, wenn er sich so bemerkbar macht. Jedenfalls hat Kerry, nachdem das wohl die ersten Anzeichen hatte von eventuell ist hier was Übernatürliches in der wirklich furchtbar gruselig aussehenden Puppe, da hat sich Kerry überlegt, vielleicht nehme ich die mal mit zu einem Medium. Und dann soll das Medium mir mal sagen, was hier los ist. Und das Medium hat ihm dann erzählt, diese Puppe hätte früher einem Kind gehört und das Kind ist ertrunken. Und man nimmt jetzt eben an, dass dieser Kindergeist in der Puppe wohnt.
Mhm.
Und das sind jetzt Carries Behauptungen. Er sagt, die Puppe ist gut 200 Jahre alt und vorher waren hier so ein paar Zigeuner in der Gegend und die sind dann mit der Puppe rumgereist und den Zigeunern hat die Puppe schon die Zukunft vorhergesagt. Also das klingt für mich jetzt so ein bisschen cheesy und abgedroschen, aber...
Ein bisschen, ja.
Okay. Und das Lustige ist allerdings, Letta, zum einen, für alle Fans von Letta, die jetzt schon begeistert sind, Letta hat eine eigene Facebook-Seite und einen Instagram-Account. Und Kerry ist auch, also Kerry ist ein großer Fan dieser Puppe und behandelt die auch ehrlich gesagt ziemlich gut. Also es gibt sehr viele Fotos von ihr und er hat halt mal erzählt, dass das war relativ zu Beginn, da war ihnen sowohl noch nicht ganz klar, dass die Puppe irgendwelche krassen übernatürlichen Fertigkeiten hat. Da hat er die Puppe hinaus in einen Schuppen getragen. Und in diesem Schuppen war eigentlich ein Haufen Schrott. Das war so der Müllschuppen, wo man alles reinräumt, was man irgendwie mal kriegt und mit dem man dann nichts anfangen kann. Und dann, nachdem quasi diese Puppe über Nacht in dem Schuppen geblieben war, haben sie den Tag drauf festgestellt, dass im Schuppen zwischen diesem ganzen Unrat ein ganzer Haufen wertvoller Sachen waren. die ihnen vorher nie aufgefallen sind. Und deshalb sind er und seine Frau jetzt davon überzeugt, dass Letter eine in Anführungszeichen magische, glückbringende Puppe ist. Also seine Frau Evelyn benutzt Letter zum Beispiel, um Lottozahlen auszuwählen, weil sie davon überzeugt sind, dass sie damit mehr Glück haben.
Und hat sie schon was gewonnen?
Das stand nicht im Artikel und ich glaube, wenn es nicht explizit dabei steht, können wir von Nein ausgehen. Aber es ist ganz schön zu sehen, dass diese Puppe sieht wirklich schaurig aus, aber dass die irgendwie so glücklich ins alltägliche Familienleben eingebunden ist, das ist schon aber ganz putzig.
Jetzt stell dir mal vor, du bist so ein Geist, ne?
Okay, ja.
Hattest schon ein langes oder kurzes, schreckliches Leben, bist gestorben, hast es geschafft, eine Puppe zu besessen. Bist du jetzt so, jetzt kann ich Rache nehmen. Und dann findet dich da so einer, nennt dich Letter Me Out und benutzt dich, um die Lottozahlen vorherzusagen.
Ja, ich meine, fairerweise, an wem soll ich Rache nehmen? Am Wasser? Also so quasi, wenn ich wirklich einfach dumm in den Fluss gefallen bin und untergekluckert bin, dann, ja, vielleicht bin ich wütend, aber ja, ich finde es auch sehr unterhaltsam, dass, ich meine, wie gesagt, die Puppe, die sieht auch, zumindest auf den Fotos, sieht die immer ein bisschen dahergemacht und zurechtgemacht aus. Mhm. Und sie hat auch Fans, also ich meine, das kommt dann auch darüber, dass man Facebook- und Instagram-Account für so eine Puppe macht, ne?
Ja.
Aber ich glaube so, das ist so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite kann ich mir vorstellen, wenn ich als Geist in der Puppe sitze, ist das eine sehr frustrierende Erfahrung, dass ich in einem Schuppen rumliege und zaubern muss oder dass ich immer jede Nacht die Stühle zurecht rücke und dann rücken die am Morgen wieder anders und was soll das? Aber auf der anderen Seite so, okay, ich werde aber wenigstens ernst genommen. Also jetzt abgesehen von meinem Namen, aber zumindest Leute mögen mich und kommen mich besuchen und machen Fotos mit mir und das ist vielleicht ganz nett.
Gut, das ist dann doch ganz schön. Ja, da hast du recht.
Ja, dann habe ich dieses Mal eine japanische Puppe gefunden, Okiku, die tatsächlich, ich kannte ihren Namen nicht, aber ich kannte die Geschichte der Puppe, bevor ich überhaupt diese Puppen recherchiert habe. Okiku ist ein bisschen eine ältere Sache jetzt. 1918 kaufte Aikichi Suzuki, Entschuldigung, wenn ich die japanischen Namen nicht gut aussprechen kann, ich gebe mein Bestes. Der kaufte sich eine ca. 30 cm große Puppe aus Hokkaido und nicht für sich selber, sondern die Puppe war gedacht für seine jüngere Schwester. Die war damals ca. 2 Jahre alt und die Puppe war so eine typische, eben mit so einem schönen kleinen Kimono und so einem Geisha-Kurzhaarschnitt, würde ich sagen. Also so dieses, wenn die Haare nur ungefähr bis Kinnlänge gehen. Mhm. Und jetzt bitte war es aber leider so, dass die Schwester hat die Puppe geliebt, die hat die auch überall hin mitgeschleift, war sehr, sehr begeistert davon, allerdings nicht für lange. Die Schwester hatte, ich glaube, eine schwere Erkältung und ein Fieber und ist dann mit 3 Jahren leider gestorben. Und die Familie in großer Trauer wusste aber halt, dass diese Puppe der Schwester viel bedeutet hat und hat die Puppe dann auf den Hausaltar gelegt und in Gedenken an die Tochter wurde dann am Altar und auch zur Puppe quasi gebetet. Und nach einer Weile hat man festgestellt, dass diese Puppe plötzlich keinen Kurzhaarschnitt mehr hat. Weil das Haar der Puppe einfach angefangen hat zu wachsen. Und das hat auch nicht mehr aufgehört. Also hat man dann gesagt, das muss daran liegen, dass Okiku ihre Puppe nicht zurücklassen konnte. Also ihr Geist quasi hält sich an dieser Puppe fest und muss in der Puppe wohnen. Und die Familie hat die Puppe 20 Jahre lang an diesem Altar stehen lassen und gepflegt, bevor man sich eben entschlossen hat, vielleicht sollten wir sie in den Tempel bringen. Und der Grund, warum man sie in den Tempel gebracht hat, war ein bisschen, der war nicht so ganz klar angegeben. Und was ich ein bisschen grausam fand, war, es klang in einigen Berichten so, als hätte die Familie einfach umziehen wollen und keinen Bock gehabt, die Puppe mitzunehmen. Was ich bizarr finde, wenn du glaubst, dass der Geist deiner verstorbenen Tochter in der Puppe wohnt, weil, also dann würde ich die Puppe nicht einfach irgendwo abgeben, weil es jetzt gerade unpraktisch ist, zu Hause aufzustellen.
Nach 20 Jahren ist man dann auch mal drüber hinweg. Und dann
normal
nach 18 Jahren oder so wirft man das Kind doch sowieso raus.
Oh Gott.
Ja, die ist jetzt erwachsen, die kann jetzt alleine wohnen.
Ja, also ich weiß nicht genau, woran es lag. Aber ja, auf jeden Fall nach 20 Jahren hat man sie in den Manenji-Tempel gebracht, auch in Hokkaido. Und dort ist sie auch noch immer. Und es scheint auch noch immer so zu sein, dass diese Haare wachsen. Also sie haben wohl einen Priester damit beauftragt, dass der diese Puppe, zu der Puppe geht und von Zeit zu Zeit die Haare nachschneidet.
Okay, also die werden auch geschnitten dann tatsächlich.
Ja, ja,
okay.
Ja. Wenn die Puppe wieder Kurzhaarschnitt hatte, liegt das daran, dass da echt ein Priester dafür abgestellt ist, der ihr den verpasst.
Mir ist auch aufgefallen, ich habe natürlich auch wieder jetzt Google-Bilder angeworfen und drüber geguckt und die hat auch auf den Bildern unterschiedlich lange Haare, also das ist schon so. Und irgendjemand kam übrigens auch auf die tolle Idee, ein Okiku Draw My Life zu machen.
Ach du meinst.
Ich finde, es sieht einfach schon toll aus.
Ah, schön. Sagt,
hier ist mein Draw My Life, nicht für mich, sondern für Okiku.
Ja, da hast du ja auch nicht viel zu malen. Also ich möchte nicht gehässig sein, aber jetzt ganz im Ernst, weil das Kind wurde nur 3 Jahre alt. Also.
Ja, ich glaube, die haben dann auch noch die Puppe wahrscheinlich.
Ja, gut.
Und dann ist sie dahin und Unterschied. Dann sind meine Haare so lang gewesen, da waren sie so lang. Aber.
Ja, aber das hatte was. Ich meine, das ist in dem Sinne. Also ich finde, das ist schon gruseliger für mich, weil sich für mich nicht erklärt, wie diese Haare länger werden können.
Ja.
Vor allen Dingen, wenn man sie andauernd abschneidet. Das finde ich schon irgendwie sehr befremdlich.
Das ist bestimmt so eine Puppe, die so die Haare innen hat. Man kann die rausziehen, wie diese Barbie-Puppen.
Ja, aber da muss ja auch irgendwann mal Ende sein, nach 20 Jahren.
Die ziehen die raus und ziehen dann quasi immer nochmal hoch, statt zu schneiden. Und dann.
Ja, gut. Ja, okay. Das ist, ja, fair.
Ja, aber ich weiß es nicht. Also, mich wundert hier, es gibt doch eigentlich oft so Leute, die dann sowas debunken. So, ist da niemand mal hin und hat einfach mal gesagt, so, ich stelle jetzt mal eine Zeitrafferkamera vor diese Puppe und guck über mehrere Monate, was da passiert?
Ich bin mir nicht sicher, aber es könnte jetzt auch daran liegen, dass zumindest von, ich habe es nicht in die Tiefe recherchiert, aber es klang danach eben, 20 Jahre lang war die Puppe ja zu Hause bei der Familie. Ich glaube nicht, dass da viel Wind drum gemacht wurde,
ja,
per se.
War auch in einer ganz anderen Zeit, also 1918 oder dann bis 1940.
Ja, deshalb. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es ist auch eine sehr persönliche Sache, weil ich weiß jetzt nicht, ob man, wenn man mit der Puppe wirklich die Tochter verbindet, die sehr früh gestorben ist, ob dein erster Instinkt ist, oh, lass uns das vermarkten, das ist ja geil. Also ich glaube eher nicht. Vor allen Dingen, wenn du ehrlich dran glaubst, dass da der Geist der verstorbenen Tochter drin ist, bist du vielleicht sogar ganz froh, wenn das nicht die ganze Welt mitbekommt.
Ja.
Und ab dem Zeitpunkt, ab dem das Ganze quasi in die Öffentlichkeit getragen wurde, weil es dann in den Tempel gebracht wurde, ist ja wiederum so, jetzt ist die Puppe aber im Tempel. Und du kannst auch nicht unbedingt einfach mit der Kamera in den Tempel gehen und sagen, ja, ich stell das hier mal auf und das bleibt hier jetzt 3 Tage stehen.
Stimmt.
Also ich glaube, ja, in dem Sinne hat die Puppe ein bisschen Glück. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich ein Filmverbot oder sowas gibt. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht nachgeschaut. Mhm. Aber ich könnte mir zumindest vorstellen, dass es in der Umgebung, dass man auch, in dem Sinne will man ja auch respektvoll mit dem Geist umgehen. Also wäre wahrscheinlich die interne Begründung und respektvoller Umgang mit dem Geist ist nicht einen ganzen Haufen paranormaler Untersucher auf ihn loszulassen.
Okay, das ist wahr. Übrigens an alle Zuhörer, falls ihr mal irgendwelche Geräusche im Hintergrund hört, irgendwas, ein gruseliges Kratzen oder so, das ist natürlich unsere Hauspuppe, die hier zum Podcast gehört und an der Wand kratzt. Nee, es ist einfach nur eine Katze, die gerne in diesen Raum hier will. Und wir haben halt gesagt, nein, weil sonst setzt der sich wahrscheinlich aufs Mischpult und verstellt alles und auf einmal hört man Maike nicht mehr. Okay. Dann
Okiku.
Ja?
Ja, das war Okiku. Ich habe noch eine letzte besessene Puppe, bei der nicht mal so ganz sicher ist, woher sie genau kommt. Das ist die Mandy. Und Mandy, manche Quellen sagen aus Deutschland, manche Quellen sagen aus England. Es wechselt und wahrscheinlich so in den 1910er bis 20er Jahren zum ersten Mal gekauft und dann eben weitergereicht. Diese Puppe ist aus Porzellan, ist so eine typische Babypuppe. Sieht, finde ich persönlich, auch furchtbar gruselig aus, weil der sieht man ihre Gebrauchsspuren durchaus an.
Ja.
Und die wurde 1991 dem Quesnel Museum in British Columbia gespendet. Die Spenderin war eine junge Mutter. Sie hatte vor kurzem erst ein Baby zur Welt gebracht und hatte danach, ich glaube, sie hat das Haus ihrer Großmutter entweder übernommen oder die Großmutter war gestorben und sie musste das ausräumen. Aber in jedem Falle war sie mit den Habseligkeiten der Großmutter betraut und hat es so ausgepackt und hat eben bei dem Auspacken auch diese Puppe gefunden. Und ihre Erzählung war eben, dass, ja, sie hat diese Puppe gesehen und fand es ganz nett, hat es dann erstmal im Haus gelassen, weil ist ja auch die Puppe von der Omi. Allerdings, seit ihr bewusst war, dass diese Puppe im Haus ist, seit die aus der Kiste raus war, hat sie dann nachts plötzlich konnte sie nicht mehr durchschlafen. Dann wurde sie wach und hat Babygeschrei aus dem Keller gehört. Und war dann doch etwas, also es war kein Baby im Keller, gleich dazu. Also sie hat es gehört, aber war nix. Und ja, sie hat sich dann die Puppe angeschaut und fand so, okay, eigentlich, weil es ist zwar auf der einen Seite Omis Puppe, auf der anderen Seite, das Ding sieht super gruselig aus. Und diese ganzen merkwürdigen Geräusche nachts, das gefällt mir auch nicht so wirklich. Ich glaube, ich gebe sie ab. Und die Puppe hat tatsächlich auch so einen Glaskasten, genau wie Annabelle, quasi, ja, in dem sie drinnen sitzt. Die wird so ähnlich aufgebahrt. Die Puppe, das fand ich dann wieder vollkommen bizarr. Die Mutter hatte ein schlechtes Gefühl bei der Puppe, sonst hätte sie die nicht abgegeben. Sie fand das schon merkwürdig, hat die Puppe aber nach ihrer Tochter benannt. Also, die Puppe heißt Miranda oder kurz Mandy, weil die Tochter der Mutter auch Mandy heißt. Also, okay.
Ja gut, vielleicht sieht das Kind auch irgendwie ein bisschen gruselig aus.
man weiß es nicht. Und die übernatürlichen Kräfte, die Mandy besitzen soll, ist eben, dass sie sich tatsächlich ein bisschen bewegen kann von alleine. Also wenn Museumsbesucher vor ihrem Glaskasten sind und um sie rumgehen, dann guckt sie denen wohl manchmal auch nach.
Mhm.
Man hatte einen Fototermin angesetzt, wo man sie ablichten wollte. Und während diesem Fototermin gab es ein paar Störungen, während man versucht hat, Bilder von ihr zu machen. Und die Fotoassistentin, die wohl zu einem Zeitpunkt alleine mit der Puppe war, ist danach panisch weggelaufen. Und man weiß nicht so genau, was da passiert ist. Man weiß nur...
Achso, die hat man auch nicht nochmal gefunden und gefragt?
Man hat die schon gefunden und gefragt, aber sie hat wohl, also als Aussage stand da nur, sie will nicht mehr in die Nähe dieser Puppe.
Okay.
Also was auch immer passiert ist, es scheint drastisch gewesen zu sein. Und dann hat man eben auch die Leiterin des Museums, oder die Managerin des Museums, ist, glaube ich, hat man interviewt. Das ist Elizabeth Hunter. Und Elizabeth Hunter war da sehr abgeklärt und hat einfach gesagt, nö, ich glaube da nicht dran. Nö, ich glaube nicht, dass da was Übernatürliches dran ist. Aber hey, die Leute kommen dafür, also wer bin ich es ihnen zu verwehren, ne?
Ja.
Nur so, okay, gut. Und tatsächlich auch Mandy war schon im Fernsehen. Das war so Ende der 90er und dort gab es auch ein Medium wiederum, das eben sich mit dieser Puppe beschäftigen sollte. Und ich habe sogar den Namen des Mediums, Sylvia Brown.
Mhm.
Nicht, dass ich das Medium kennen würde, aber vielleicht sagt es ja jemand anders was. Und Sylvia hat sich also die Energie der Puppe angeschaut und hat dann prophezeit, so ja, diese Puppe gehörte einmal Zwillingen und die Zwillinge hatten Polio. Und an dem Polio sind die Zwillinge dann leider auch gestorben. Und das ist aber nicht, das sind nicht die Zwillinge, der Geist der Zwillinge, der sich in der Puppe manifestiert, sondern die Trauer der Mutter um die Zwillinge. Das ist das, was sich manifestiert hat. Es ist also nicht wirklich ein Geist, es ist mehr
Gefühl.
Ja, es ist Besessenheit durch ein Gefühl.
Okay.
Also, boah.
Spannend, ja.
Ja, das ist eine ziemlich eigene Sache wieder. Aber es fand ich auch ganz interessant, dass quasi anscheinend nicht nur Geister in Puppen Platz haben, sondern auch Emotionen sich dort so festigen können, dass sie ein Eigenleben entwickeln.
Ich meine, so kann man halt auch, vielleicht werden so auch diese ganzen Puppen, die dann auf eBay verkauft werden, produziert. Da sitzt einfach jemand, geht zu so einem Unfallort und stellt eine Puppe daneben und wartet, bis da entweder jemand gestorben ist oder halt auch mal jemand trauern ist, einfach auf einer Beerdigung.
Einfach ja,
so
einfach eine Puppe mitnehmen.
Mit auf die Beerdigung einfach mal die Trauer einfangen.
Das wäre tatsächlich schon fast ein sehr interessantes Filmkonzept, ne? Wenn irgendwie, dass sich danach herausstellt, dass die Puppen alle besessen sind, nicht weil wirklich Geister drin sind, sondern weil irgend so ein verrückter Puppenmacher die immer an traurige Orte bringt.
Ja. Und wir sollten da mal ein Drehbuch schreiben. Und diese Mandy wurde, wie es aussieht, auch verfilmt.
Ja, die hat auch einen Film bekommen, stimmt.
Wobei die ja jetzt nicht so viel Schlimmes gemacht hat, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Also zumindest, ich... das, was ich nachgeschlagen hatte zu ihr, war wirklich, abgesehen von dieser Sache mit dem Fototermin, wo nicht ganz klar ist, was passiert ist, wo es aber eher klingt, als hätte sie einfach nur mit der Elektronik gespielt und jemanden erschreckt.
Mhm.
Die hat jetzt niemanden das Leben gekostet oder so irgendwie. Also wie das bei der Annabelle, wo es dann immer heißt, ja, die Leute sind gestorben und vor ihrem geistigen Auge haben sie Annabelle gesehen. Das war jetzt bei der Mandy nicht der Fall. Oder zumindest nicht, dass ich das irgendwo gesehen hätte.
Vielleicht ist es einfach ein sehr langsamer Horrorfilm. Langweiliger Horrorfilm.
Ja, oder das ist diese Hollywood-Magie. So, es ist eigentlich ziemlich egal, was du schreibst. Du kannst immer sagen, beruht auf wahren Begebenheiten. Weil Mandy gab es halt wirklich. Dann kannst du loslegen.
Ja, okay.
Ach Gott. So, und dann habe ich, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst, weil wir hatten mal, wir haben so einen Kurzfilm geschaut. Ich glaube, als, ich weiß nicht, ob das beim letzten Mal aufnehmen war oder ob das, ja, muss ja, bei der letzten Aufnahme, ne? Da war ich ein bisschen zu früh, da habe ich gesagt, komm, wir schauen einen Kurzfilm. Das ist quasi unser letzter Abschnitt für die besessenen Puppen, der jetzt nochmal wichtig wird.
Ah, ja, ich erinnere mich. Auch nochmal was Asiatisches, ne?
Ja, es geht um Hitori Kakurenbo. Und warum sage ich jetzt aber Kurzfilm? So, was ist das? Also es gibt für alle, die so ein bisschen Trash und Hobbyfilmerei ganz putzig und charmant finden. Es gibt einen Kurzfilm auf YouTube, der auch einfach Hitori Kakurenbo heißt. Wir können ihn, glaube ich, auch einfach verlinken in Quellen. Wir verlinken ihn
in die Videobeschreibung. Ja, genau.
Der ist von 2014 von Jerry Washington. Und der Film ist super lustig, weil die Schauspieler halt, ich glaube, es waren einfach, entweder waren es Freunde, die gesagt haben, ja, wir machen bei deinem Filmprojekt mit. Oder er hatte wirklich kein Geld, Schauspieler zu casten, hat einfach gefragt, wer das umsonst machen würde, weil so ungefähr ist die schauspielerische Leistung. Es gibt keine Epilepsie-Warnung, aber ich spreche eine aus, weil es gibt sehr viele flimmernde Bilder. Also wenn man da empfindlich ist, sollte man es definitiv besser nicht schauen. Die Soundqualität ist furchtbar, der Dialog ist mies. Die Musik schneidet manchmal einfach in gesprochene Sätze rein und unterbricht die Leute.
Es ist traumhaft.
Ja, es ist wirklich unglaublich witzig, aber es ist eine gleichsam unterhaltsame Einführung in, was zur Hölle Hitori Kakurenbo eigentlich ist. Das ist inzwischen quasi einmal durchs Internet grassiert. Also es gibt einen Animationsfilm, es gibt noch einen J-Horror-Film, es gibt ein Multiplayer-Game, es gibt Livestreams von Menschen, die es spielen. Es ist aber nicht ein Videospiel, sondern
Livestreams von Menschen, die das Videospiel spielen oder die
Spiel spielen. Und zwar, was meint man jetzt mit Spiel spielen? Ursprünglich war das Ganze eine Urban Legend aus Japan. Sie tauchte so im Juli 2007 auf japanischen Messageboards auf. Auch wurde auch sehr rasch danach in Korea ganz beliebt und kam über diesen Korea-Japan-Hype-Schwung mit rüber in den Westen und ist dann deshalb auch hier eines der etwas bekannteren Internetrituale. Und Hitori Kakurenbo, übersetzt Verstecken spielen mit sich selbst, ist grundsätzlich, ich sage Spiel, aber eigentlich, wenn man nach der Beschreibung geht, ist es ein Ritual, mit dem man einen Geist oder einen Dämon in sein Heim einlädt und ihn in eine Puppe beschwört. Das heißt, die Puppe wird nicht mehr besessen, wir sorgen dafür, dass sie besessen wird. Und mit dieser besessenen Puppe spielst du dein Versteckspiel. Mhm. Das heißt, eigentlich spielst du es nicht wirklich mit dir selbst, in dem Sinne, aber du bist die einzige menschliche Partizipation. es wird als nekromantisches Ritual betrachtet, weil was du de facto ja machst, ist tatsächlich eben ganz nekromantiemäßig einen Geist aus der Jenseitswelt heraufbeschwören und irgendwo reinbannen. Und deine Aufgabe während dieses Versteckspiels ist, du musst dich vor der besessenen Puppe verstecken. Wenn die Puppe dich findet und du dich nicht angemessen zu wehren weißt, kann es durchaus passieren, dass der Geist von der Puppe auf dich überspringt. Weil der Sinn des Spiels oder das, was für den Geist das Interessante ist, wenn du ihn heraufbeschwörst, ist, dass er deinen Körper haben kann, wenn er dich findet. Deshalb spielt der Geist überhaupt mit. Weil der Geist könnte ja auch beschworen werden und sagen, nur hab ich keinen Bock. Aber
ich habe auch nicht immer Bock, Verstecken zu spielen, von daher ja.
Ja, deshalb. Also das ist die Motivation des Geistes dahinter. Und ich habe mir das nochmal so ein bisschen durchgelesen. Ich habe die Anleitung von der Hide-and-Go-Kill-Seite. Das ist ein Guide zu gruseligen Games und paranormalen Legenden. Und das ist die dankbarste Übersicht eigentlich.
Also gibt, bis auf den Kurzfilm.
Bis auf den Kurzfilm. Ja, wer nur 7 Minuten Zeit hat und sich mit dem Thema beschäftigen will, für den reicht der Kurzfilm wunderbar aus. ja, die Seite warnt bereits ganz zu Beginn: Wenn du folgende Schritte nicht anständig ausführst, wirst du sterben. Spiel das Spiel gar nicht erst, du wirst sterben.
Gut, okay.
Da weißt du ja schon, okay, das wird eine gute Zeit. Und diese Warnungen bezüglich des Spiels stehen da sehr, sehr oft. Also nicht nur, du wirst sterben und oh mein Gott, sondern auch einfach, das ist gefährlich für Körper und Geist und das ist, da musst du auf dich achten. Und ich meine, das gehört auch so ein bisschen zu dem Internetritual Lingo. Das wäre ja kein gruseliges Internetritual, wenn es geschrieben wäre wie ein Rezept. Also so diese Stimmung und Atmosphäre aufbauen, das braucht man schon, das gehört dazu.
Und sind wir ehrlich, ich meine theoretisch, wenn wir davon ausgehen, dass es funktioniert, dann ist es sehr gefährlich und man kann sterben. Man würde ja auch nicht einen Guide schreiben, wie man an Stromzaum fasst, ohne dazu zu schreiben, ey, pass auf, du könntest sterben.
Das ist wahr.
Also von daher.
Ja, es ist nicht ganz verkehrt, das stimmt. Eine Regel auch dazu, also bei dir könnten wir es jetzt zum Beispiel schon nicht spielen, weil jegliche Haustiere müssen aus dem Haus ausgesperrt werden, weil anscheinend Testberichte ergeben haben, dass die Tiere sich, wenn sie beim Spiel anwesend waren, danach merkwürdig verhalten und einfach nicht mehr sie selbst sind.
Ja gut, ich meine, vielleicht will der Geist ja dann auch eins der Tiere besessen und die verstecken sich nicht gut genug. Ne?
Das kann durchaus sein.
Vielleicht, wenn ich mich mit allen Tieren zusammen verstecke, vielleicht geht's dann.
Ja, aber da musst du sie alle zur selben Zeit festhalten auch noch und das könnte kompliziert werden.
Könnte schwierig werden, ja.
Also die Seite zählt danach die verschiedenen Sachen auf, was man fürs Ritual braucht. Sie erklärt dir, wie du das Ritual Schritt für Schritt durchführst, wie du es beendest und hat am Ende nochmals Warnungen. Also die Warnungen sind überall.
Ja.
Die Frage ist jetzt, was braucht man? Also erstmal, du brauchst eine Stoffpuppe und es wird explizit dazu gesagt, keine menschliche Form. Und das Lustige ist, das Ganze ist eigentlich auf Englisch. Und ich hatte mir von Jenny Nicholson mal, das ist schon lange her, ein Creepypasta-Video angeschaut, wo sie auch darüber spricht. Und sie hat eine sehr interessante Feststellung gemacht, die mir jetzt als Nicht-Muttersprachler im Englischen zuerst mal voll entgangen ist. Es wird explizit gesagt, dass es keine menschliche Form haben darf. Das heißt, eigentlich eher so ein Teddybär oder sowas.
Ja.
Das ist so das Typischste. Allerdings, das Ritual klingt halt nur halb so gruselig, wenn du jedes Mal Teddybär oder sowas schreibst. Das heißt so, sie bestehen wirklich darauf, so Doll oder Pappe zu schreiben. Obwohl das eigentlich nicht ganz den Kern der Sache trifft.
War ja in einer unserer ersten Folgen, glaube ich, auch mal so ein bisschen, also als wir in die Puppen eingestiegen sind, unsere Diskussion von wegen, was ist denn eigentlich eine Puppe?
Genau.
Und was ist Doll? Und ja, gut, aber ja. Then you take the teddy bear.
Ja, also das hat nicht denselben Ring, ne? So, nimm dich vor dem Teddybär in Acht. Also, okay.
Das stimmt, ja.
Das klingt nicht so gruselig, wenn ich sage, nimm dich vor der Puppe in Acht, dann so, wieso, was macht die?
Vor allem von der nichtmenschlichen Stoffpuppe.
Ja, genau. Also das klingt viel gruseliger sofort.
Ja.
Ja, dann braucht man Reis. Den Reis benutzt man als Füllstoff für die Puppe während des Rituals. Man braucht einen roten Faden.
Also man braucht eine Stoffpuppe, die man auch dann danach nicht mehr braucht. Ne?
Ich meine, du möchtest, dass die Puppe von einem bösen Geist besessen wird, der deinen Körper stehlen will. Ich hoffe, du willst die Puppe danach nicht nochmal benutzen.
Ah, du willst sie auf eBay verkaufen vielleicht.
Ja, okay. Das wäre eigentlich schon ziemlich geil. Und auch ein bisschen gehässig, weil, oh mein Gott. Aber ein Geschäftsmodell nonetheless.
Okay. Ja, weiter.
Ja, du hast einen roten Faden zum Zunähen der Puppe und der auch symbolhaft für die Adern steht. Also das ist nicht einfach nur ein grobes, wir machen das, sondern jemand hat sich auch ein bisschen Symbolgehalt dabei gedacht. Du brauchst Salzwasser und Salz, um den Geist wieder loszuwerden. Eine Badewanne oder zumindest eine Badeschüssel, in die Wasser gefüllt ist. Da muss die Puppe nämlich reingesetzt werden. Und du brauchst einen Teil deines eigenen Körpers. Fingernagel, Haare.
Stück Fleisch,
was auch immer du erübrigen kannst. Das repräsentiert dich selbst und hier ist wieder ganz interessant, wir hatten ja in der letzten Puppenfolge so ganz kurz die Analogiezauberei und uns darüber so ein bisschen unterhalten und im Sinne der Analogiezauberei bedeutet dieser Teil von dir selbst, den du in die Puppe tust, dass was der Puppe passiert, wird auch dir selbst passieren, dass ihr euch aufeinander abstimmt und miteinander verbunden seid. Deshalb kommt die Puppe dann auch gezielt dich suchen.
Okay, ja.
Und
was ist denn jetzt, wenn ich jetzt quasi mich bei irgendjemand verstecke und dann dieses Ritual mache, aber dessen Haar in die Puppe mache?
Ja, also das steht extra dabei, du sollst nicht jemand anderes Körperteile hineinmachen, weil die Puppe dann nämlich versuchen wird, den jemand anders zu ersetzen.
Okay.
Also wenn wir das hier spielen und ich mache deine Haare in die Puppe, dann kann ich mich natürlich erfolgreich verstecken, aber dann wird die Puppe halt dich besessen.
Okay. Also wäre eigentlich ein gutes Ding, um jemand loszuwerden, den man nicht leiden kann.
Ich meine, theoretisch ist die Person ja danach noch da. Es wohnt jetzt nur ein böser Geist in ihr. Also wie man es nimmt. Ja.
Aber vielleicht ist der böse Geist ja netter als die Person.
Ja, vielleicht seid ihr Buddies, nachdem du ihm den Körper besorgt hast. Das kann natürlich gut sein. Ja, dann zuletzt, was man auch noch braucht, ein spitz zulaufendes Objekt, aber Warnung, keine Messer, keine Scheren. Das ist der Punkt, an dem der 7-Minuten-Film sehr unterhaltsam ist, weil die Person im Film nämlich ein Messer benutzt und man sich als Kenner des Originalrituals denkt so, ah, warum hast du nicht gelesen? Aber ja, man soll, wenn, dann soll man eine Nadel oder einen angespitzten Bleistift oder vielleicht auch einfach nur einen Zahnstocher nehmen.
Okay.
Der Sinn dahinter ist folgender. Während des Rituals musst du die Puppe einmal pieksen und der wütende Geist, der ja quasi dir dasselbe antun soll, was du ihm antust, würde dich zurückpieksen. Und wenn ich jetzt mit einem Messer in die Puppe reinsteche, dann verurteile ich mich einfach nur selbst zu Schmerz.
Ah, okay.
Deshalb gebe ich, also wenn ich mit einer Nadel gepiekst werde oder mit einem Bleistift oder sowas, ist ja viel dankbarer.
Und kann ich jetzt auch so ein Radiergummi, so ein...
Nee, sowas, es muss schon pieksen.
Es muss pieksen,
es muss
okay.
pieksen. Ich nehme auch an, die Idee dahinter ist, dass wenn ich jemanden nur so antupfe, passiert ja de facto nichts mit der körperlichen Integrität. In
Ach
dem
so,
Sinne,
es
du
muss
wirst,
quasi, die Skin muss, die
genau.
Haut muss durchlöchert werden, damit der eindringen kann.
Ja, genau, es muss einmal eindringen. Also so würde ich es jetzt zumindest
ja,
mal interpretieren.
Ja.
Und natürlich, was du brauchst, ist ein sicheres Versteck. Am besten, steht extra dabei, am besten in einem Raum mit Statuen. Und gemeint ist aber nicht einfach Figuren, sondern gemeint ist in Anlehnung an die japanische Geflogenheit, dass du vielleicht Buddha-Figuren oder sowas in einem Raum aufstellst, weil das ein Raum von religiöser Wichtigkeit ist, dass du eben Zeichen deiner eigenen Religion irgendwie um dich herum hast und dich so quasi ein bisschen versicherst gegen das böse Geistervieh, was du freiwillig in deine Wohnung geholt hast.
Okay, also könnte ich hier quasi dann so viele Jesus-Figuren aufhängen?
Ja, prinzipiell.
So. Okay.
Du solltest dich halt oder so eine Mutter Maria...
Ja, gut.
Irgendwas in die Richtung.
Buddha-Figuren haben wir hier sogar welche stehen gerade.
Ja,
also,
tatsächlich, aber es sollte schon deinem Glauben entsprechen. Anscheinend wirkt. Das sind so From Dusk Till Dawn-Regelungen. So, es wirkt, wenn du dran glaubst.
Okay.
So,
ja.
Der Priester muss das Wasser segnen, ansonsten ist kein heiliges Wasser.
Okay.
Also
ja.
In die Richtung. Und ja, was ist jetzt aber. Wie wird das jetzt gemacht? Und ich werde jetzt das Ritual einmal erklären, aber ich werde auch nochmal vorher sagen, ihr könntet alle sterben, wenn ihr es macht. Also bitte seid vorsichtig.
Wir machen es übrigens dann im Nachgang.
Und da gucken wir nächste Woche, wer noch da ist, ne?
Ja.
Nein, also zuerst mal, was ich auch ganz putzig finde, ist, du musst der Puppe erstmal einen Namen geben. Es steht auch auf der Webseite der originale japanische Text, den du vorzulesen hast. Und es ist extra nochmal unten drunter geschrieben, wie man ihn ausspricht und wo man den Namen einzusetzen hat.
Okay, und der Name kann irgendwas sein?
Der Name kann irgendwas sein. Du kannst ja am besten halt irgendwie was Nettes
Lotta.
Vielleicht. Ja, zum Beispiel. Es geht. Dann, nachdem du die Puppe benannt hast, schneidest du die Puppe auf und nimmst die Füllung heraus. Und da ist jetzt halt schon der Punkt, wenn ich sage, schneide die Puppe auf und man stellt sich so eine Porzellanpuppe vor oder eine Barbie oder sowas und dann soll man die Füllung rausnehmen, ist das schon so. Wo man dann merkt, okay, das ist hier, ich meine, wenn ich sagen würde, schneide den Teddybär auf und nimm die Füllung raus, da kann man sich eher was drunter vorstellen. Und statt der Füllung tut man eben den Reis hinein. Und das eigene Körperteil, also die, was weiß ich, den Fingernagel, den man da irgendwie dann kleine sich abgeschnitten hat, die kleinen Restchen. Das Ganze wird mit dem roten Faden zugenäht und der rote Faden wird nochmal um die Puppe rumgewickelt, damit der Geist auch in der Puppe gebunden ist.
Ja.
Dann muss man eben die Badeschüssel bzw. die Badewanne mit Wasser füllen. Und das ist jetzt der optionale Part, weil sich das je nach Version ein bisschen unterscheidet, aber es ist meistens auch angeraten, bis 3 Uhr morgens zu warten. Das heißt, wenn du dieses Spiel spielen willst, musst du halt schon in Herrgottsfrühe machen. Und 3 Uhr morgens, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, wie es im japanischen Kulturraum ist. 3 Uhr morgens ist im westlichen Kulturraum bedeutend, weil es Dämonenstunde ist.
Mhm.
Würde mich wundern, wenn es im japanischen auch so ist. Ich weiß nicht, was da die Begründung ist. Das stand leider nicht dabei.
Ja, manchmal zieht sich sowas ja aber so ein bisschen dann rüber, also dass man quasi das vielleicht so, man hat noch eine Zeit gesucht, wo das Spiel besonders viel Spaß macht oder besonders viel Sinn macht. Man hat gedacht, ja, 3 Uhr morgens, da ist doch da drüben so Dämonenstunde, nehmen wir doch das.
Also zum einen kann ich mir vorstellen, also einerseits, es kommt nachher so ein pragmatischer Aspekt, wo ich mir vorstellen kann, warum man es um 3 Uhr morgens macht. Zum anderen, was ich mir auch vorstellen kann, ist, es ist ja aus Japan rübergeschwappt und wie ich gesagt habe, es gibt mehrere Versionen. Vielleicht kam diese 3 Uhr morgens Uhrzeit auch einfach irgendwann aus dem westlichen Kulturraum dazu, weil es für uns halt eine bedeutsame Uhrzeit ist und die Japaner können es auch mittags spielen, weil who cares. Jedenfalls, danach kommen jetzt wer sich vorher gefragt hat, okay, aber was ist jetzt so gruselig daran, mit einer wild gewordenen Puppe Verstecken zu spielen? Ich persönlich finde, das ist der Aufbau des Versteckspiels, weil du kannst nicht einfach nur die Puppe irgendwo hinsetzen, sondern du musst jetzt alle Lichter in deinem Haus ausschalten und nur den Fernseher darfst du anlassen. Denn das Programm des Fernsehers wird sich ändern, je nachdem, wo die Puppe unterwegs ist.
Okay. Aber das ist interessant, dass es in wirklich, also du hast ja schon gesagt, dass es auch jetzt eher aus einer Creepypasta oder aus dem Internet stammt, aber auch das ist in moderner Brauch ist. Sowas haben wir im Westen eigentlich immer noch sehr selten. Also jetzt die ganzen Puppen, die besessen sind und so, da hat jetzt nie irgendwas mit Fernsehen zu tun. Nee. Im Japanischen ist das ja häufiger. Also da kommt ja dieser ganze Tech-Horror her, ne? So wie The Ring oder The Last One, Last Call. Diese ganzen Flüche, die quasi auf Maschinen oder auf moderne Sachen sich beziehen. Wie jetzt auch hier, dass man einen Fernseher anmacht. Ich meine, also das Spiel ist wohl relativ aktuell.
Ja, wie gesagt, 2007, ne? Gut, dann, wie gesagt, man soll ja warten bis 3 und sitzt quasi bis 3 mit der Puppe im Wasserbad in der dunklen Wohnung und hat nur einen Fernseher laufen. Dann geht man also um 3 Uhr ins Bad und sagt seinen Beschwörungsspruch, der übersetzt so viel bedeutet wie ich bin als erster dran mit Suchen. Und man sagt ich, Komma, und dann sagt man seinen Namen. Also man stellt sich quasi auch der Puppe einmal vor. Das hat so ein bisschen Robert-Regelung dann tatsächlich. Die Puppe bekommt einen Namen und du musst dich der Puppe vorstellen, damit es alles seine Ordnung hat.
Und dann muss man natürlich auch die Regeln klären, wer ist jetzt zuerst dran mit Suchen.
Genau.
Weil wenn sich beide verstecken, ist das Spiel halt auch relativ langweilig.
Genau. Die Puppe wird also ins Wasser reingesetzt und dann wird gesagt so, du sollst jetzt ohne zurückzuschauen direkt aus dem Raum hinausgehen und die Puppe einfach im Wasser lassen. Weil wenn man sich jetzt umdreht, nachdem man diesen Beschwörungsspruch gesagt hat und diese Puppe dann so in das Wasser eingetaucht hat, dann riskiert man, den Geist zu sehen, den man gerade mit diesem Spruch in die Puppe beschworen hat. Mhm. Und dann kann der Geist einfach sofort zu dir rüber.
Aber wenn ich doch jetzt sage, ich, Joshua, bin zuerst dran mit Suchen, ist dann das Suchen und das Finden, den nochmal ins Wasser legen?
Nein, das kommt noch,
okay.
Tatsächlich, ja. Also du hast jetzt den Geist beschworen, dadurch, dass du ihn in dieses Wasserbad gesetzt hast und deshalb sollst du jetzt direkt rausgehen, weil in dem Sinne, es ist ja auch nicht fair, einen Geist zu beschwören und zu sagen, ich muss dich suchen und ihn anzugucken und zu sagen, gefunden. Also deshalb, du gehst jetzt aus dem Raum raus und
so
zählst.
Mein Ding so. Schau dich, du bist.
Also du zählst erstmal draußen bis 10 und dann gehst du wieder zurück ins Bad, wo die Puppe immer noch im Wasser sitzt und sagst den Puppennamen und sagst danach, ich habe dich jetzt gefunden.
Also die Puppe ist relativ schlecht im Versteckspielen.
Ja, die ist nicht so gut da drin. Und hier ist jetzt der Punkt, wo du die Puppe mit dem Zahnstocher piekst. Mhm. Und dann sagst du den Puppennamen nochmal und sagst dann, jetzt ist die Puppe dran. Was übersetzt nicht so wirklich interessant klingt, was aber im Japanischen unterhaltsam ist, weil die japanische Formulierung sich übersetzen lässt zu jetzt ist die Puppe dran mit Suchen, aber auch zu jetzt ist die Puppe ein Teufel. Also,
okay,
kleines Wortspiel, verstehe, warum es dann bei in japanischen Foren so gut ankam.
Ja.
Und der Zahnstocher oder was auch immer man benutzt hat, der Bleistift, die Nadel, wird in der Puppe stecken gelassen. Also du sagst einfach, du bist dran mit Suchen und dann hast du jetzt quasi auch Zeit, dich zu verstecken. Bevor du aber dich verstecken gehst, musst du Salzwasser in den Mund nehmen. Nicht trinken, nicht unterschlucken, nur im Mund behalten. Das Salzwasser beschützt dich vor dem Geist der Puppe.
Okay, klingt unangenehm.
Ja, habe ich auch sofort gedacht. Wird noch unangenehmer. du gehst also jetzt nach draußen und du hast im besten Falle auch noch einen Becher mit Salzwasser, den du mit in dein Versteck nimmst. Du sollst die Türen und Fenster nicht abschließen. Du sollst dein Handy in den Silent Mode versetzen. Und nur auf niedrigster Helligkeitsstufe haben für absolute Notfälle. Und dann wird erklärt, was jetzt.
Schön, dass wir schon so modern sind, das Handy wird nicht ausgeschaltet.
Nein, das darf bleiben.
Selbst bei der Dämonenbeschwörung.
Ja, es stört nicht. Mach einfach nur einen Vibrationsalarm aus.
Also eigentlich dieselben Regeln wie im Kino.
Ja, tatsächlich. Also, was jetzt passieren wird, ist, dass die Puppe, die ja jetzt mit Suchen dran ist, sich irgendwann bewegt und eben auf der Suche nach dir ist. Und wenn sie dich findet, wird sie dich mit dem Ding pieksen wollen, mit dem du sie auch gepiekst hast und dich danach durch das Pieksen quasi besetzen. deshalb glaube ich auch, dass es darum geht, in den Körper einzudringen, weil das ist halt wirklich so dieses Nadel reinstecken und über die Nadel so flupp und dann ist der Geist in dir drin. Die Frage ist so, was genau passiert jetzt? Die Puppe steht nicht einfach nur auf und ist auf der Suche nach dir. Es passieren halt diese übernatürlichen Dinge, wie beispielsweise, ne, der Fernseher wird das Programm wechseln oder sich lauter oder leiser stellen, vielleicht auch aus und wieder anstellen oder flackern. Es kann sein, dass man hört, dass Schritte über den Flur hallen, wenn eben die Puppe da entlang tapst.
Wenn da so ein Teddybär.
Ja. Ja, also es ist auch nicht ganz klassifiziert, welche Art die Schritte sind. Also was ich durchaus gruselig fände, ist, wenn da so ein kleiner Teddybär geht, aber das hört sich wirklich an, als würde da irgendwie eine erwachsene Person über den Flur stampfen. Das fände ich schon ein bisschen besorgniserregend. Es kann sein, dieses typisch Geisterhafte, dass sich die Temperatur verändert und herabregelt. Und es kann sein, dass man plötzlich ekelhafte Gerüche riecht. Anscheinend haben sie die aus der Unterwelt mit nach oben gebracht, ich weiß es nicht. Oder aus dem Bad, eins von beidem. Und die Frage ist jetzt, okay, aber wie geht das Ganze denn jetzt aus? Also wie beende ich das Ritual wieder? Weil die Puppe ist die Puppe ist ja auf der Suche und ja, gefunden werden will sie ja eigentlich nicht, weil wenn sie dich findet, will sie dich pieksen und dann übernimmt sie deinen Körper.
So ein Haus, wo man hinlaufen muss und ich bin im Haus, du kannst mich jetzt nicht.
Ich glaube, das wurde nicht etabliert. Na, aber das Ritual wird beendet, indem man selbst aus seinem Versteck geht, die Puppe sucht und dann das Salzwasser, das ist wieder sowas, einige sagen, jetzt musst du das Salzwasser unterschlucken. Ich persönlich würde stark davon abraten. Es gibt Beendungen darüber, dass man mit dem Salzwasser im Becher einen Kreis um die Puppe gießen muss und es gibt Beendungen darüber, dass man die Puppe mit dem Salzwasser anspuckt.
Mhm. Also je nachdem, was dein Fetisch ist wahrscheinlich.
Ja, also ich finde halt auch schon toll, dass du ein Internetritual hast, das sich eigentlich ziemlich einig ist, wie du den Geist herrufst, aber überhaupt nicht einig, wie du ihn wieder loswirst. Einfach nur Salzwasser ist involviert.
Probier einfach alles davon. Ja. Einfach so ein bisschen draufspucken, einen Kreis drum machen und ein bisschen unterschlucken.
Ja, genau. So, da muss genug mitnehmen. Passt schon. Dann musst du aber nochmal rufen, ich habe gewonnen, damit das Spiel wirklich offiziell beendet ist. Und jetzt ist ja das Interessante, was passiert aber mit der Puppe. Weil theoretisch müsste es ja jetzt fertig sein.
Aber ich habe noch eine Frage vorher. Also, wenn ich jetzt aufstehe, dann hat mich ja die Puppe auch gefunden. Muss ich dann schnell genug sein?
Du musst schnell genug sein, genau.
Also ich muss dann quasi so, hab dich.
Ja, genau.
Yes, okay.
Du musst tatsächlich, das ist von der Spielspannung her eigentlich ganz geil. Du wartest quasi so, du hörst diesen kleinen süßen Teddy so mit seinem Zahnstocher über den Flur tapsen und du musst warten, bis er vorbei ist, bevor du aus dem Schrank springst, um ihn anzuspucken mit dem Wasser und zu sagen, gewonnen! Ja, ich sag's absichtlich so albern auch, weil ich kann mir vorstellen, wenn man in der Situation ist, ist es überhaupt nicht witzig, aber so von außen betrachtet ist es schon sehr unterhaltsam. Ja. Und das Lustige ist jetzt so, nach dem Ritual, die Puppe musst du wieder loswerden. Und du kannst die auch nicht einfach so Annabelle-Style raus in die Mülltonne legen, weil eventuell kommt sie dann wieder zurück, sondern du musst sie mit Salz begraben, damit der Geist eben nicht wieder die Puppe dazu antreiben kann, irgendwo hinzumarschieren. Und ich finde ganz unterhaltsam, dass die Puppe muss aber wohl intakt bleiben. Also meine vielleicht als alte Katholikin irgendwie intuitive Reaktion ist, was Böses wird verbrannt, dann funktioniert das Feuer rein nicht. Aber so, ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass du die Puppe vernichten musst, bis wirklich nichts mehr da ist, damit der Geist keinen Ankerpunkt mehr in dieser Welt hat. Aber nein, der Geist liegt quasi einfach begraben dann irgendwo in einem Haufen Salz und das reicht.
Okay, oder du verkaufst sie halt bei eBay.
Oder du verkaufst sie bei eBay. Durchaus auch möglich. Hoffentlich nach weit weg, damit sie nicht so schnell wieder zu dir zurückfindet. Und ich meine, wir haben ja jetzt schon so ein bisschen auch drüber gegiggelt an einigen Punkten. Es ist halt, das Ritual ist halt schon lustig. Also wie gesagt, die Macher wussten wohl selbst, dass wenn sie andauernd schreiben, der Teddybär, dass das nicht so gruselig rüberkommt. Also sagen wir lieber Puppe. Also das erweckt sofort ganz andere Bilder. Dann die Beschreibung wird an einigen Punkten auch unfreiwillig komisch. Also ich habe das jetzt quasi so knapp gemacht. Die Beschreibung geht noch mehr ins Detail. Und ein Detail ist unter anderem, dass stehen gelassen wird, warum müssen denn die Türen und die Fenster offen gelassen werden, also nicht abgeschlossen werden? Man würde ja eigentlich erwarten, dass die Puppe nicht rausgehen soll und dass man alles dicht machen soll, aber dann steht dabei, nein, falls deine Freunde, die vorm Haus stehen, dir helfen wollen. Und ich dachte so, um 3 Uhr nachts? Warum spiele ich denn dann alleine? Also quasi, ihr könnt doch einfach meine Freundin ins Haus lassen. Aber okay.
Und dann mit denen Versteck spielen.
Ja, genau.
Ich dachte, das wäre, wenn man keine Freunde hat.
Ja, deshalb. Also das war so, okay, wieso steht das da? Das ist ein bisschen ulkig. Dann, es gab an einigen Punkten sehr merkwürdige Widersprüche. Zum Beispiel, es wurde gesagt so, du musst dich der Puppe vorstellen. Du gibst der Puppe einen Namen und du sagst auch deinen eigenen, damit die Puppe weiß, wen sie zu suchen hat. Und an einer anderen Stelle stand dann, aber sag der Puppe bloß nicht deinen Namen. Wenn die Puppe deinen Namen kennt, dann wirst du verflucht. Also, aber wie soll ich das denn managen? Also, ist es nicht unhöflich, sich der Puppe dann mit falschem Namen vorzustellen? Ich weiß nicht, das finde ich auch wieder ein bisschen komisch.
Ist dieses ganze Ritual vielleicht tatsächlich darauf ausgelegt? Also, vielleicht wurde das von so einem Geist geschrieben. Also, das Heraufbeschwören, das ist sehr genau beschrieben.
Mhm.
Wie man es los wird, nicht so wirklich, so damit du quasi, damit diese Geisterpuppe deinen Körper besetzen kann.
Das kann natürlich echt gut sein. Und das Letzte, was ich auch noch sehr unterhaltsam fand, war, ich verstehe irgendwie nicht so ganz, warum das Ritual zwingend auf Japanisch durchgeführt werden muss. Also, ich finde schön, dass man sich bemüht hat, diese originaljapanischen Sätze eben in die Beschreibung reinzutun und zu sagen, so und so musst du das aussprechen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, also es ist erstens nicht ganz kohärent und zweitens, wieso, also das klingt dann für mich, als würde ich auch einen japanischen Geist herbeschwören, so dezidiert. Mhm. Aber wenn ich das Spiel beende, steht da einfach nur, ich habe gewonnen, aber das ist nicht übersetzt. Also quasi so, ich habe keine Ahnung, wie ich das Ritual tatsächlich beenden soll, weil diese Salzwassergeschichte irgendwie ein bisschen vage ist. Und das Zweite ist, dass ich nicht mal eine Endformel habe, an die ich mich halten kann. Ich habe für die ganze Beschwörung habe ich die Formeln, aber für die Beendigung habe ich keine Formeln. Da steht einfach nur, ja, du rufst auf einer Sprache deiner Wahl, ich habe gewonnen. Und so,
Ja gut, vielleicht ist das halt mehr so for show und tatsächlich, damit du dich auch gut fühlst und das Salzspucken reicht tatsächlich aus.
Ja, ich nehme es stark an. Aber dann ist wiederum merkwürdig, dazu zu schreiben, ja, du musst sagen, ich habe gewonnen. Und du denkst dir so.
Ja, gut.
Das ist doch einfach jetzt nur noch Gehässigkeit. Ich meine, der Geist ist eh schon angepisst, dass du ihn da gepiekst hast. Jetzt reitest du noch drauf rum, dass du schneller bei ihm warst mit deinen sehr viel längeren Beinen.
Was passiert eigentlich, wenn du jetzt so eine, ich meine, du sollst ja eine Puppe holen, die nicht menschenähnlich ist.
Mhm.
Gibt doch auch so diese Ballpuppen oder sowas. Oder so einfach so ein Plop. So.
Ja, wenn die Puppe keine Arme hat, um das Messer zu halten.
Ja, und keine Beine, um zu laufen.
Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, was passiert. Also es wahrscheinlich, weil das Ritual davon ausgeht, dass wenn du willst, dass die Puppe sich bewegt, die Puppe Beine haben sollte. Aber ich habe auch gedacht, intuitiv würde ich mir eine Puppe nehmen, die einfach keine Arme hat.
Ja.
Weil dann kann sie ihr Messerchen nicht mitnehmen. Dann bin ich hier quasi aus der Gefahrenzone draußen. Aber es stand nicht wirklich erklärt. Und ich glaube, die meisten spielen es mit einem Teddy, weil das einfach so das Erste ist, was in dem Sinne menschenähnlich genug ist, weil es Arme und Beine hat, aber dann trotzdem nicht so menschenähnlich, als dass
ich hatte immer der Geist so ein damit anstellt. Schildkrötenkuscheltier.
Oh.
Also komplett aus Stoff, aber eine Schildkröte. Die wäre dann auch so, die hat dann so Beinchen, aber die sind auch so nur ganz kurz.
Oh Gott, ja. Irgendwie sagen, ja, okay, die soll dann los. Die kann auch nur einen Zahnstocher halten, alles andere ist, ja. Ist zu schwierig.
Rutscht dann so über den Boden. ja, also so mache ich das.
Mhm. Es ist aber auch so, ich habe mir ein paar Videos auch angeschaut von Leuten, die dann sagen, ja, ich habe das gespielt und hier sind meine Mitschnitte. Ich meine, ich gehe nicht davon aus, dass die Videos echt sind, sage ich ganz ehrlich. Aber es ist schon, wenn du dir das dann anguckst, das ist schon, du bist ein bisschen angespannt währenddessen.
Ja.
Und ich finde, das kommt daher, dass das Ritual an einigen Punkten schon ganz klug handelt. Nämlich, es wird dir gesagt, du sollst nach Möglichkeit auch nicht einschlafen. Weil wenn du einschläfst, dann ist halt die Chance groß, dass die Puppe dich findet und du kannst dich gar nicht wehren. Und dann macht man das Ritual aber um 3 Uhr morgens.
Ja.
Und ich würde unterstellen wollen, dass die meisten Leute um 3 Uhr morgens dazu neigen könnten, einzuschlafen. Weil du musst dich halt verstecken und du sollst dich nicht bewegen. Und die Chance ist, dass du die Puppe nicht sofort hörst. Das heißt, du sitzt da in diesem Schrank.
Und es soll alles dunkel sein.
Genau, es ist alles dunkel. Du sitzt in diesem Schrank reglos, ohne einen Mucks zu machen. Und du wartest. Und es ist nicht ganz klar, ob die Puppe jetzt in deiner Nähe ist oder nicht. Weil das erste Mal, dass du die Puppe hören würdest, wäre wahrscheinlich, wenn der Fernseher sich umstellt oder so. Und das, also für mich wäre das tödlich. Ich würde in einem Schrank sitzen und würde die ganze Zeit irgendwie so dumpfes Fernsehrauschen hören. Morgens um 3 in der Finsternis, ich wäre weg. Und würde sofort einschlafen.
Darf man einen Sender schon anmachen oder muss es erstmal auf so statisch, ich weiß gar nicht, wie ich auf statisches Rauschen kommen würde an meinem Fernseher.
Ja, inzwischen kommst du ja nicht mehr auf das statische Rauschen. Das war vielleicht 2007 noch gut möglich, aber... Ja. Inzwischen eher weniger.
Wenn dann irgendwie, keine Ahnung, eine Folge Simpsons läuft, während ich mich da irgendwo verstecke, dann ist ja immerhin noch.
Also,
ihr geht dann natürlich auf Spotify und hört euch den fürchtenleeren Podcast an,
während
ihr euch
versteckt.
Ja. Und wenn es umschaltet auf irgendwas anderes, dann wisst ihr Bescheid, ja, er ist genau unterwegs.
Ja, also es steht nicht dabei, was die Leute auswählen müssen. Ich habe mir, wie gesagt, ein paar Videos angeschaut gehabt und in den Videos war es so, einer hatte wirklich für die Stimmung irgendwie ein Rauschen eingestellt.
Mhm.
Frag mich nicht, wie genau, aber es war ein netter Touch. Die andere Person hatte einfach irgendeinen Nachrichtensender laufen. Mhm. Und da war es dann, also ich finde, wenn man diese Versteckvideos schaut, ist man auch deshalb so ein bisschen on the edge, weil es hat so diese Psychologie eines Jumpscares, auf den man wartet in dem Sinne. Weil du weißt, irgendwann kommt bestimmt die Puppe. Und dadurch, dass es ja vollkommen still ist und nur manchmal der Fernseher sich umstellt, sitzt du die ganze Zeit da und wartest. So, wann kommt die Puppe, wann kommt die Puppe? Und natürlich, wie soll es anders sein? Also die meisten von diesen Versteckvideos zeigen nicht, dass die Puppe sich bewegt. Also die Puppe liegt vielleicht dann nachher irgendwie im Flur oder sowas, aber wenn die Leute auf die Puppe zustürmen, um das Wasser drauf zu spucken oder drum rum zu streuen oder was auch immer, dann bewegt die sich, also die liegt halt einfach da und die Chance ist groß, dass dein Kumpel, der sich sonst hinter der Couch versteckt, damit es aussieht, als wärst du allein daheim, einfach die Puppe aus dem Bad und da auf den Boden gelegt hat und fertig.
Ja. Gibt's auch Livestreams, wo einfach nichts passiert? Einfach einer dann 2 Stunden lang Tagesschau 24 guckt?
Ich habe tatsächlich noch keinen Livestream komplett durchgeschaut. Ich finde immer diese Zusammenschnitte und ich gehe stark davon aus, die Zusammenschnitte sind auch deshalb Zusammenschnitte, weil vermutlich passiert die meiste Zeit nichts. Vermutlich sitzt du wirklich einfach nur sehr, sehr lange an einem Ort und machst dir selber Angst.
Mhm.
Und so lächerlich das auf der einen Seite auch ist, auf der anderen Seite so effizient ist es auch, weil wie du ja auch, wir hatten es ja gerade eben schon mit diesen Puppenverfilmungen aus Hollywood früher, also oder bei der Twilight Zone, es wird nicht alles gezeigt. Und das, was nicht gezeigt wird, ist meistens gruseliger, weil dein Gehirn diese Leere füllen muss und verzweifelt versucht, irgendwas dort hineinzutun.
Und es hilft auch, so Sachen wie sich vorzustellen, also einfach nur zu denken, diese Puppe bewegt sich jetzt,
ja,
ist wahrscheinlich um einiges gruseliger, als dann tatsächlich so eine Puppe zu sehen, die dann so
fegt,
wie so Augsburger Puppenkiste mäßig sich nicht so richtig bewegen kann. So wie es bei, das fand ich bei Robert, wir haben ja eine Folge über Robert the Doll über den Film gemacht.
Genau.
Und da war es ja auch, da gab es auch eine Szene, wo man dann die Puppe sieht, wie sie läuft,
ja,
und es sah einfach richtig lächerlich aus.
Ja.
Und das darf man auch nicht vergessen, dass es da einfach viel besser wirkt, sich einfach vorzustellen, wie sich diese Puppe bewegt, als es tatsächlich zu sehen.
Genau. Ich glaube auch, dass, das ist ja hier auch sehr intelligent gemacht, in dem Sinne, dass die Konfrontation, die du mit der Puppe hast, sehr schnell passieren muss, wenn du das Spiel beenden willst. Und es ist so, es ist nicht ganz klar gesagt, wie flott diese Puppen unterwegs sind. Aber es ist so ein bisschen dieses, dadurch, dass dir andauernd gesagt wird, oh, es ist gefährlich, pass auf, sei achtsam, mach da schnell, 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 wird so eine Dringlichkeit impliziert, die aber in einer alltäglichen Begegnung mit Puppen nicht unbedingt gegeben ist. Also wenn ich jetzt überlege, was ich zu Hause so an Kuscheltieren habe, also an Teddybären, selbst so ein Teddybär, der ein bisschen größer ist, der dann von mir aus seine 40 Zentimeter hoch ist, ich bin immer noch 1,30 höher als der. Also, wenn der mir blöd kommt mit seinem Zahnstocher und ich habe irgendwie Stiefel an, dann kann ich ihn einfach wegtreten.
Einfach weggekickt.
Ja, also, nee, jetzt ganz ohne Witz, wo soll er mich denn pieksen? Er muss ja, das steht nicht explizit drin, aber zumindest das scheint die Symbolik des Spiels ja zu sein, du musst gestochen werden. Also, wenn er mir in den Schuh piekst und mit seinem Zahnstocher da nicht durchkommt.
Dein Schuh besessen.
Ja, ist der Schuh besessen, also es bringt halt nichts. Und das ist dann so ein Punkt, wo ich mir denke, ja, dann ziehst du halt deine Stahlkappenstiefel an und dann bist du eigentlich gerüstet, weil...
Einfach so ein, diesen Ganzkörperanzug vom Fechten.
Ja, genau.
Komm ja, doch.
Ich bin bereit. Ja, aber das ist halt, ich finde es halt, sobald man anfängt, mehr drüber nachzudenken, wird das Ganze irgendwie ziemlich lächerlich und sehr unterhaltsam. Aber als gruseliges Internetritual funktioniert es halt auch auf eine ganz faszinierende Weise.
Es hat eine Story, wenn man die jetzt mit, also wir sind ja jetzt eher so ein, also ich würde mal schon sagen, ein eher skeptischer Podcast. Ja. Und auch so, wir wollen halt Wissen vermitteln. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal ein kleines Shoutout an Grabesstille, wenn die jetzt genau dieses Ritual als Podcast-Folge machen, wo sie das als Creepypasta vorstellen und einfach nur die Regeln mit unheimlicher Musik im Hintergrund vorstellen, funktioniert das ganz anders, als Absolut. Wenn wir bei jedem Punkt auseinandernehmen, warum wir das lustig finden.
Ja, und ich glaube auch, wir haben es ja gerade eben auch schon gesagt, wenn man sich selbst aufhebt, wenn man denkt, oh mein Gott, die Puppe bewegt sich, aber man kann das nicht sehen, dann ist ja auch, du hyperfokussierst quasi deine Aufmerksamkeit, weil du möchtest jetzt in einem komplett stillen Haus, in dem nur irgendwo ein Fernseher dudelt, möchtest du heraushören, ob eine Puppe sich bewegt. Und die Chance ist gut, dass egal was du vorher vorbereitet hast, irgendwo im Haus wird es irgendwie knarzen oder rappeln oder scheppern oder irgendein kleines Geräusch wird da sein. Und anstatt das zu ignorieren, wie du es im alltäglichen Leben machen würdest, würdest du jetzt sagen, oh mein Gott, das war bestimmt die Puppe. Weil deine ganze Aufmerksamkeit ist ja auf die Puppe gelenkt.
Ja. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, ob Grabesstille überhaupt eventuell schon eine Folge drüber gemacht haben. Oh, ich habe es nur vergessen, aber nee, haben sie nicht.
Oh.
Also, liebe Jess, du weißt, was zu tun ist, ne?
Ja, wir erwarten freudig die Berichte.
Ja.
Die sind auch ein bisschen waghalsiger als wir. Also, ich meine, so viel ich mich auch drüber lustig mache, ich bin aber auch jemand, der dann zu abergläubisch ist, um zu sagen, oh komm, ich probiere das aus. Und ich so, nee, kein Bedarf, danke.
Vielleicht nächstes Jahr.
nein. Also, du sagst mir auch Bescheid, wenn du das hier machst. Ich möchte wissen, ob du in Gefahr schwebst, dass eine besessene Puppe deinen Körper holt.
Vielleicht wird dann der Podcast besser.
Ja, Josh, was denkst du dazu?
Okay, ich glaube, man merkt, wir sind so langsam gegen Ende der Folge. Ja. Deshalb schon mal danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Maike, hast du dir eine Frage überlegt?
Oh boy. Mir würden zwei einfallen. Du kannst nachher drunter schreiben, welche du schöner findest. Zum einen würde ich gerne einfach wissen wollen, okay, würdet ihr Hitori Kakurenbo spielen? Und wenn ja, mit welchem Kuscheltier? Und die andere Frage, die mir einfällt, ist, ihr dürft euch jetzt aussuchen, ihr wollt eine besessene Puppe kaufen, was soll die mitbringen? Also seid ihr eher so der Typ für Feenenergie oder welche übernatürlichen Eigenschaften sollte die Puppe haben, die für euch vollkommen in Ordnung sind, um mit ihr zusammen zu wohnen?
Ich glaube, die zweite Frage, die lässt sich besser beschreiben von den Leuten. Ja. Das erste wäre besser für ein Bild. Ihr dürft uns natürlich auch gerne einfach Bilder von euren Lieblingspuppen für Hitori Kakurenbo
natürlich.
Per E-Mail oder per Instagram schicken.
Auch Erfahrungsberichte, wenn jemand das Spiel schon gemacht hat.
Oder wenn ihr besessene Puppen kauft oder verkauft online.
Ja.
Sehr gerne. Also schreibt uns @fürchtenlehren auf Instagram oder an fürchtenlehren@gmail.com. Alles mit UE, weil das Ü gibt's im Internet nicht.
Mhm.
Genau, und ansonsten die andere Frage, was für Puppen würdet ihr kaufen? Die steht dann jetzt bei Spotify. Da jetzt einfach mal reinschreiben, was genau ihr denn für eine Puppe kaufen würdet, was soll die mitbringen. Und dann würde ich sagen, nochmal vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, wir konnten euch auch diese Woche wieder das Fürchten lehren.